Na, Julie, wie geht's dir? Wo bist du? Du bist ja schon wieder so leicht bekleidet und bei mir ist es kalt. Du musst woanders sein. Wo bist du?
Oh, nein, ich meine mal so, dein Shirt ist schon mal offen. Ich bin in Südfrankreich. Ich habe Siesta gemacht und jetzt habe ich mir den Kaffee gemacht und mein stilles Wasser habe ich neben mir. Es ist 17 Uhr und wir haben entspannte 30 Grad.
Geil, das heißt, perfekte Time to Abfahrt. Insofern würde ich sagen, los geht's.
Let's go. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike.
8000 Watt auf dem Tarmac. Ein paar Stunden weg. So, jetzt erzähl mal, du bist in Südfrankreich. Warum? Warum bist du da? Warum bin ich nicht da? Und was machst du in Südfrankreich?
Also, ich mache erstens Urlaub.
Geil, endlich.
Endlich Urlaub. Und vorab nochmal, herzlich willkommen, dass ihr zuhört. Bene und Julien sind am Start. Und wie ihr schon mitbekommen habt, genau, ich bin im Urlaub. Ich bin unten bei der Family in der Nähe von Carcassonne. Also das ist so im Languedoc-Roussillon, beziehungsweise im Weinanbaugebiet Minervois, wo es denn auch den Grand Cru gibt, oder den Grand Cru Expressionnel, soweit ich weiß.
Das kennt man namentlich alles, ne? Also die Region und den Wein, das ist schon ein Ding, ne?
Genau. Da haben die sehr, sehr gute Rotweine und halt, wie gesagt, diesen Grand Cru, das ist so Auszeichnung, die so Weine oder Regionen bekommen. Und genau, und jetzt bin ich runtergefahren zu meiner Ma, weil die ja im Frühjahr hier runtergezogen ist. Und meine Tante... Ja. Und mein Vater wohnt auch hier. Und noch der Freunde von meiner Familie.
Und Bobby.
Bobby und Nola, die wohnen auch hier. Und genau, und jetzt bin ich erstmal hier. Ich bin seit, ich glaube, 2 Tagen bin ich hier in Südfrankreich angekommen. Und bin jetzt erstmal auf jeden Fall den ganzen September hier unten. Und versuche mich zu entspannen, obwohl ich merke, das ist aber bei mir immer so, die ersten 3-4 Tage bin ich extremst gestresst. Also gar nicht mal jetzt so von wegen noch Arbeit oder so. Ich glaube, bei dir war das ja auch so mit Amerika. Da hattest du ja auch gesagt, ey, wenn ich unten bin, mach ich einfach gar keine Arbeit, gell?
Ja, ich habe da komplett Übergabe gemacht und auch alles so organisiert tatsächlich, dass ich dann... Ich wurde auch tatsächlich nur einmal kurz vor Ende irgendwie kontaktiert wegen einer Frage, die aber sich eigentlich auch von selbst geklärt hatte.
Das war ich, hab dann angerufen, gell? Schmecken die Burger? Wie sieht ein Hamburger aus?
Nee, ein Kollege hat was gefragt, was aber eigentlich klar war, aber insofern auch überhaupt nicht schlimm. Aber ansonsten wirklich komplett ausgeblendet, was halt auch mal geil ist.
Das war der Kollege, der dann gefeuert wurde, gell?
Ja, genau, das hat sich erledigt. Du hast den Urlaub angerufen. Gehst
raus. Also jetzt gar nicht mal so, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt gestresst wegen Arbeit, dies, das und noch Organizing und so weiter, überhaupt nicht. Bei mir war diesmal eher das Gefühl so, oh fuck, in 3 Wochen, Ende September, Anfang Oktober bin ich wieder zurück in Berlin. Die Zeit rennt mir weg. So, und wenn ich dann in Urlaub gehe, habe ich dann immer Bock, oder gerade so in dem September, so mäßig, das heißt Jahresurlaub, aber da, wo ich dann immer hier unten abhänge, habe ich natürlich vorab mir schon einen großen Plan, was alles gemacht werden will. Also von Hüttenwanderungen in den Pyrenäen, spontanes Bikepacking Richtung Pyrenäen mit der Marion, der jetzt auch gerade das Badlands gemacht hat. Dann will ich ja noch selber Fahrrad fahren. Dann noch die Weinernte von meinem Vater. Dann natürlich die Family hier, die schon morgens um 9 anrufen, wann Aperol losgeht. Ich meine, so chillt euch, alles gut, ich komme heute Abend rum. Was ja auch nett ist. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde es dann immer cool, hier bei der Family zu sein oder bei meiner Tante. Und weil die sind auch immer super busy, weil die müssen ja auch in Urlaub fahren, wenn die in Frankreich, Südfrankreich sind. Genau, und da bin ich dann immer so die ersten paar Tage, bin ich immer so, oh, fuck, das muss noch gemacht werden oder so, weißt du?
Na, auch wenn man sich länger nicht sieht, dann denkt man ja auch erstmal irgendwie, man müsste jetzt erstmal schnell gerade so mit Family und so halt so Sachen abhaken, alle sehen und so. Und wenn man das dann gemacht hat, dann realisiert man so, eigentlich bin ich ja wegen Urlaub hier und kann mich mal ein bisschen entspannen. Genau. Und dann kommt auch Ruhe rein. Ich hoffe, dass es bei dir so ist.
Ja, nee, weil ich dachte erst so, weil mein Bruder kommt am Freitag mit seiner Freundin aus Paris hier noch runter für ein Wochenende. Und da war ich einerseits so, oh ja, geil. Andererseits war ich so, ah, oh, fuck, weil am 15. muss ich in Barcelona sein. Mhm. Weil meine Freundin da landet. Also, beziehungsweise die meinte auch, ey, easy, chill dich. Also ich kannst auch am Freitag kommen, den 16. Und ich wollte ja davor, oder ich will davor am Sonntag, oder beziehungsweise hatte ich geplant, das Wochenende nach Girona zu fahren. Ja, mit dem Fahrrad rüber. Das sind so 210 Kilometer, wenn man straight fährt. Und da ein bisschen abhängen und ein bisschen Fahrrad fahren, Connection, dies, das. Dann aber wieder natürlich zurück. Hier nach Richtung Carcassonne. Das Auto von meiner Mama nehmen und wieder nach Barcelona zu fahren. Und dann habe ich jetzt irgendwie so gemerkt, ah, fuck, mein Bruder kommt. Dann hieß es, der kommt nicht. Dachte ich, ah ja, perfekt, dann kann ich eigentlich ein bisschen früher fahren. Dann sagen wir, meine
Tante. Grüße an deinen Bruder.
Genau. Dann meine Tante aber aus der Schweiz ist da, also die Schwester von meinem Vater mit ihrem Hund, diesen Italiener, weißt du, was ich dir gesendet habe?
Ja.
Und sie war so, ah ja, saugeil, du bist jetzt auch die ganze Zeit hier und lass das, das und das mal. Und ich war so, ah ja, ich wollte eigentlich am Samstag, ich fahre am Sonntag. Genau.
Ja, cool, aber das ist ja dann schon mal ein Plan, wo du dann im Prinzip auch von dort kurz, auch wenn es schön ist mit Family und allem, kurz mal rauskommst und nach Girona fährst. Das hast du schon mal gemacht, ne?
Genau. Ich hab das letztes Jahr gemacht, da bin ich auch nach Girona gefahren, weil ich dachte, ey komm, das ist um die Ecke. Also wie gesagt, das sind, wenn du straight fährst, 210 und wenn du über die Costa Brava fährst, sind es 250 Kilometer. Also kannst du easy an einem Tag machen. Ja.
Weißt du, nimmst du ganz. Was hast du, welches Rad hast du? Welches Rad hast du am Start?
Kreissäge habe ich unten.
Weil ich hatte, also Straße.
Genau. Ich hatte cool. das Straßenrad. Ich hatte aber,
geiler, ne?
Ja, voll normal. Hier macht's auch Bock. Ja. Weil es weißt du, jetzt ist geil, Alter. Die ganzen kleinen Straßen. Und weißt du, du hast hinterm Haus habe ich die Montagne Noire. Geile Sicht, du siehst die Pyrenäen. Also ich habe hier schon geile Routen, wo es halt Bock macht. Aber gut, ich war auch mit dem Pfadfinder, war ich auch schon sau oft hier unten. Das macht auch richtig Bock. Aber ich denke mir, so in Frankreich ist halt, finde ich, Straße noch angenehm, weil die alle ein Gefühl, habe ich das. Ja. Also du wirst ja nicht dumm angehupt oder hier, wo ich rumfahre, fahren auch gar keine Autos durch die Gegend, gerade in den Bergen und so. Also kannst du wenig, klar, heißt jetzt nicht, dass du die Kurven jetzt so linksbündig, weißt du, so voll in der Innenseite nimmst, aber ist jetzt nicht, wie wenn du im Taunus fährst. So,
weißt nee, du? Und das ist tatsächlich auch ein ganz anderer Respekt, den die Autofahrer oder die Bevölkerung insgesamt dem Radsportler gegenüber hat, einfach durch die Tradition in Frankreich.
Ja.
Weil das ist richtig absurd. Ich war, als ich das erste Mal in Südfrankreich gefahren bin, war ich total verwirrt, weil halt so Anstieg und dann bleiben die Autos halt hinter dir und geben dir so ein kurzes Hubzeichen, bevor sie überholen. So ein Tütüt.
Ja,
und dann fahren sie vorbei und dann rufen sie aus dem Fenster, Courage, Courage!
Genau. Genau. Nee, das hat schon irgendwie was. Ich meine so, und hier ist ja auch in der, hier ist, also du musst dir vorstellen, das ist Minervois, das ist so wie eine flache Ebene, wo die Römer schon Wein angebaut haben. Muss ich mir vorstellen, das ganze Wasser, das kommt alles aus der Rhone, wird aus der Rhone hierher gepumpt. Okay. Das Ding ist aber, das sind so Unterwasserkanalsysteme noch damals von den Römern. Ach, musst du dir mal vorstellen, wie ausgecheckt die sind. Wir das sind 2022, 5G-Netz und wir benutzen aber so Systeme von den Römern.
Das ist geil. Nutzen die auch noch die Aquädukte, die sie da gebaut haben?
Genau. Du hast auch Aquädukte hier. Jetzt nicht so übertrieben, nicht jetzt so sur le Pont d'Avignon mäßig, wo immer so riesige Dinger sind. Aber du hast schon so kleinere Systeme. Und du siehst halt, wenn du auf den Montagne Noire, das ist dann halt, das geht dann so hoch, das ist so ein Gebirge bis 1200 Meter, so viel Kastanie und so. Und wenn du da bist, guckst du halt so in diese Ebene rein. Und dahinter fangen dann die Pyrénées Orientales an und je nachdem, wie das Licht ist oder beziehungsweise ob es bedeckt ist oder nicht, siehst du halt so die Schneegipfel oder auch das Meer. Weil das Meer sind so, würde ich sagen, straight 40 Kilometer sowas im Dreh.
Echt?
Ja, 35, 40 Kilometer.
Das ist paradiesisch.
Ja.
Wie sind die Strecken so? Wie ist das so eine normale Tour? Wie ist so das Profil und so?
Also das Profil ist erstmal, das ist Frankreich Kampagne, also sprich wirkliches Landstyle. Sprich, das heißt, du hast die Departementals, das ist sowas wie, wie nennt man das, die Straße? Ich glaube Bundesstraßen, die sind immer gut.
Mhm.
Die sind immer top, weil da siehst du auch immer, da fährt oft die Tour vorbei. Dann hast du viele diese kleinen Straßen mit diesem Gravillon, also mit diesem
krass offenporigen, ne?
Genau, und überall dieses Split.
Ja, ey, wenn du dich da ablegst, ist wie Käsereibe, ey.
Oh, ey, Junge, ist mir zum Glück noch nie passiert, aber immer,
ich klopf mal auf Holz für dich.
Ey, voll, immer, und das war schon immer so, mein Vater hat immer gesagt, pass in den Kurven auf, weil die die Straßen mit Teer machen und im Sommer ist ja hier teilweise 50 Grad ist, schmilzt das Zeug und dann schmeißen die halt immer dieses Ding drauf, ja. Gut, du hast Förderung vom Staat, da siehst du auch, dass immer mehr so kleine Straßen Top-Beton gemacht sind. Die Tour de France fährt hier oft vorbei, von daher sehe ich dann immer, ah geil, die Straße ist neu gemacht, nächstes Jahr fährt hier die Tour vorbei oder du hast noch die Graffitis drauf. Und genau, also es ist eigentlich am besten, das habe ich auch gestern gemerkt, weil gestern bin ich seit Mai wieder Rennrad gefahren, weil das Fahrrad ja hier ist, dass ich, glaube ich, mit jeweils, also 28 mm, ich glaube mit so 5,4, 5,5, 5,6 bar gefahren bin. Das finde ich ganz angenehm. Jetzt gar nicht mal nur so, yo, kann sich in die Kurven reinlegen bis zum Get-No und so, sondern ja, weil du oft manchmal diesen offenporigen, wo du, Deutschland würde man schon sagen, Scraddle, so, ja, weißt du, so. Aber genau, dann hast du einfach ein bisschen smoothere Fahrweise, so, ja.
Ja, cool. Und die, wie ist das so von den Profilen her? Ist es eher flacher Anstiege? Sind das so gemäßigte Anstiege? Sind das, also wenn ich ganz aus Südfrankreich so, und das finde ich halt richtig geil, da hast du halt immer so, ja, so Anstiege, die sind maximal 20 Minuten so auf 4-5% im Durchschnitt, also richtig schön zu fahren, ja, richtig angenehm, so dass du dir richtig gut dir geben kannst, so. Aber du kannst auch entspannt hochfahren. Also ja, vor allem auch, wenn man wie ich dann manchmal auch nicht so fit ist, ja, oder ein bisschen mehr wiegt. So, dann kommst du da auch entspannt hoch. Wie ist es da? Hast du da eher so diese steilen Rampen, kurze Spitzeanstiege?
Sowohl oder als so auch. Also wenn du unten im Minervois bist, kannst du halt geil flach fahren. Ja? Mhm. Und klar, wenn du zu diesem, wie heißt die, Abeide, oh, Schipperchor, da gibt es ja auch sau viele Kloster, gibt es hier noch. Und teilweise auch noch mit den Leuten, die da drin wohnen, sau ausgecheckt. Ich auch mal mit dem Fahrrad da hingefahren, habe ich mit denen abgehangen. Das so vor Corona, so 4-5 Jahre, weil ich schon mal so ein Trainingscamp mit Freunden gemacht habe. Und dann sind wir zu diesem Monaster, zu diesem Kloster gefahren. Und habe gesagt, ey, pass auf, so ein Kloster, und da wohnen auch noch welche. Und dann kamen die auch mal so, geil, hier, dies, das. Und haben uns so private Führung gegeben. Immer wenn ich da bin, fahr ich bei denen, fülle mal Wasser auf. Das ist immer saugeil. Okay. Weil manchmal rutscht mir so raus, ey, habt ihr die Tour dieses Jahr geguckt? Dies, das? Und die so, ja, hier, wir sind doch Mönch, wir haben keinen Fernseher. Ich so, ah ja, stimmt.
Wie lame, keine Tür für euch.
Genau, also beziehungsweise da ist es flach und so leicht wellig halt. Ja. Das Problem ist halt nur, also jetzt geht's, aber sonst hast du immer hier diesen Grand Montagne. Das ist so ein Wind, so ein kalter Wind, ja, der Richtung Meer geht.
Ja.
Deswegen hast du am Meer, so bei Le Cat und Zed, hast du so große Binnengewässer, wo es auch viele Kiter und Windsurfer sind. Das sind auch so Weltmeisterschaften im April. Sprich, das heißt, du kannst halt flach fahren im Minervois, aber wenn du Pech hast, hast du halt so asozialen Wind, dass du irgendwie gefühlt mit 80 km/h Richtung Meer knallst und mit 4 km/h über 3 Wochen brauchst, um nach Hause zu kommen, weil das wirklich...
Ja, so ein bisschen wieder da so in der Gegend, wo ich öfter bin, so mit der Mistral, das ist auch ein ablandiger, richtig fieser Wind.
Und du weißt, wie das ist, dann der bläst nicht, der ist richtig so, dass die Fensterläden fast aus den Anker rumfliegen.
Es ist garstig.
Und jetzt ist es aber zum Beispiel gut, ich habe die ganze Zeit keinen Wind, ganz minimal. Und dann, wie gesagt, und hinterm Haus, also so zu unserer, je nachdem wie man jetzt guckt, wenn man jetzt vom Meer guckt, hier in die Richtung auf der rechten Seite hast du die Montagne Noire. Das ist so ein Gebirge mit viel Kastanien und so. Und da geht's dann halt hoch. Da hast du halt Anstiege, die lang gehen. Dann hast du aber auch welche, die so, keine Ahnung, muss ich mal gucken, was haben die denn da? Teilweise, okay, du hast auch so kleine Rampen mit so 13%, 14%, 15%. Dann halt so welche, die sich über 20 Kilometer, du kannst, ich habe so eine Strecke, da kannst du, ich glaube, 25 Kilometer auf, boah, keine Ahnung, 900 Meter hoch und mehr.
So. Das ist ja geil.
Und
das
ist schön. Und dann fährst du da und überall so klein. Also sprich, du kannst eigentlich alles fahren. So, hier.
Das ist geil. So soll es sein.
Genau.
Fett.
Genau. Also das ist jetzt so zum Profil. Das kann ich jetzt auch so ganz genau sagen, weil mich gerade vorhin jemand gefragt hat, der seine Freundin in Carcassonne besucht. Und er wollte auf den Pic du Nord.
Der Pic du Nord. Witzig, ich auch.
Ja? Ja, war geil, so nächste Woche. So, ah ja, gute. Ja, und Pic du Nord, das ist der Berg, wo man auch sagt, oder aus Mazamet, das ist auf der anderen Seite, im Tarn, da kommt der Laurent Jalabert hin. Jaja.
Ah.
Weißt du, der ganz bekannte aus den 90er Jahren, der Bergsteiger, der Bergfahrer. Und da gibt es auch einen Kaffee, wo so ein Bild ist, wo die den gemalt haben mit so einem geilen Headset und so. Genau, und das ist so ein, also was heißt du, der Ikone? Das ist eigentlich der Berg mit dem 1200 Meter. Und da fahre ich immer so, immer einmal im Urlaub hoch, das ist eigentlich ganz geil. So,
genau. Sehr geil.
Und so rum dann halt im Gebirge hin und her fahren, gerade wenn es heiß ist. So, ja.
Das ist cool, das ist geil. Und heute hattet ihr, was hattet ihr, heute ist Donnerstag, ihr hattet heute Weinernte?
Genau.
Was, eigener Wein oder von irgendjemand befreundet?
Nee, eigener Wein.
Geil.
Eigener Wein. Weil mein Vater, der hat vor ein paar Jahren, hat er so 2-3 kleine Parzellen gekauft, die seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren oder so nicht bewirtschaftet wurden oder länger. Also sprich, die waren noch richtig abgefuckt, die Reben. Und die hat er die letzten 5 Jahre wieder aufgepäppelt. Und gesagt, am Ende vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Und jetzt hat er aufgepäppelt, hat noch hier und da was dazu gepflanzt, die letzten Jahre, oder haben wir was dazu gepflanzt. Und das ist ja halt auch immer, du musst ja dann im Februar kommen, um zu schneiden und dann zu düngen. Also der macht nur Biodüngung, also sprich so Pferdeäpfel und so weiter. Und ja, und letztes Jahr haben wir die erste Ernte gemacht und hatten so knapp 100 Flaschen. Und heute hatten wir, genau, die zweite Ernte. Sprich, das heißt, wir sind hingefahren, meine Tante war da, meine Mama ist mitgekommen. Dann noch der Mann von meiner Tante, der Erwin. Und dann haben wir das halt alles mit der Hand geerntet. Es ging auch schnell. Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, wir haben schon bei Freunden geerntet, da waren das dann, so sind es dann, ist es dann so eine Woche oder ein paar Tage, wo du dann halt konstant erntest mit der Hand. Krass. Und da haben wir das jetzt in der Stunde. Wir hatten so, ich würde sagen, es waren 10 große Kästen so gefüllt.
Na geil.
Mit Trauben.
So, es sind so Plastiktuppen, ne? Also so kann man sich das vorstellen. So.
Genau.
Geil.
Genau.
Rotwein oder was ist das?
Genau, das ist Rotwein. Das ist Aramont und Semillon. Das sind so 2 alte Rotweinsorten. Geil. So super alte, oder sogar einer der ältesten Rebsorten oder Rotweinsorten. Genau, und ich glaube, dann hat er auch, aber auch noch 2-3 Reben machen auch Weißwein. Aber gut, im Endeffekt, am Ende des Tages ballert er eh alles zusammen und macht halt so den Naturwein, wie wir das in Berlin
machen. Gießt Cola drauf und macht kalte Muschi draus. Genau.
Erstmal so Weinbrand, nur so Essig. Ja. Nee, aber der hat dann auch halt, weißt du, so diese Ton, also klar aus Inox-Stahl die Dinger, aber dann auch diese georgischen Tontöpfe, weil Weinanbau kommt ja eigentlich ursprünglich aus Georgien. Und die hatten die ja damals in diesen großen. Das sind so ganz große...
Riesenbämbel.
Genau, Riesenbämbel kann man dazu sagen. Riesenbämbel. Manchmal verbuddeln die sogar noch den Riesenbämbel. Das kann man auch machen, dass das so kühl
und da drin... Wie so Hunde.
Ja.
Freuen sich irgendwann, wenn sie es wiederfinden. Oh,
Weinleckerli. Das gibt's echt. Das machen die auch in Georgien oder auch teilweise in Spanien und Italien, dass sie diese Riesenbämbel, wir nennen das jetzt mal so, unter einbuddeln. Ja. Und dann kann das da unten besser fermentieren und die ganzen Gärungsprozesse und so weiter, was da passiert, ja.
Na, und wahrscheinlich auch geschützt. Ich kenne das von Bier, dass es dann geschützt auch vor UV ist, ne? Deswegen zum Beispiel wird da ganz viel Craft-Bier nur in Dosen und nicht in Flaschen verkauft, weil es halt weiter gärt.
Mm.
Und vor allem durch UV-Einfluss noch stärker. Und wenn du es dann halt in einer grünen Flasche hast und da die ganze Zeit Sonne drauf scheint oder Licht ist, wenn das irgendwo gelagert ist, die stehen ja auch ganz oft irgendwie in irgendwelchen Getränkehöfen, stehen die ja wochenlang draußen irgendwo rum. Und wenn du da die ganze Zeit Sonne draufballern hast, dann gärt es einfach weiter. Und bei dem Craft-Bier, die machen das ja extra so zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit es genau so schmeckt. Und damit es nicht weiter gärt, haben sie das oft in Dosen. Ja.
Schlau.
Ja, das schlau, ist schlau, ne? Ey, aber wie lange dauert denn das jetzt, dass das, was ihr heute geerntet habt, die Trauben, dass die einen trinkbaren Wein ergeben?
Ach so, einen trinkbaren Wein, das dauert ein bisschen. Aber das ist, also ich meine, du kannst theoretisch, letztes Jahr hatten wir die Ernte gemacht, dann haben wir in der ersten Woche eigentlich schon diesen süßen Wein, Federweißer eigentlich, könnte man das so nennen.
Echt, ja?
Das kannst du dann theoretisch schon machen. Der fängt dann leicht an zu gären, ist noch süß, aber du merkst, es entsteht so eine Alkoholgärung und dann machst du Zwiebelkuchen dazu, Elsass, Losring oder Mosel oder so. Und mein Vater hat mir 4 Flaschen mitgegeben. Eine habe ich, glaube ich, noch zu Hause. Wann hat er mir die mitgegeben? Nee, mein Bruder hat mir die mitgegeben. Wann hat er mich denn besucht? Ich glaube im April, Mai, sowas im Dreh, Mai. Und wir hatten letztes Jahr im September geerntet und du konntest den schon trinken.
Okay, das geht ja dann doch relativ schnell.
Und es war
witzig,
halt, ja.
Es ist witzig, wie sich der Klassiker Radfahren und Kaffee entwickelt sich jetzt weiter zu Radfahren und Wein. Das ist ein totales Ding jetzt geworden auch, ne? Also ich merke es bei mir selbst irgendwie, dass man irgendwie auch Bock auf einen Wein irgendwie hat. Und hier, wir waren ja auch auf Mallorca, waren wir auch in dem Weingut. Genau. Das hat irgendwie auch gut zusammengepasst. Dann gibt es ja die Chin Chin Cycling, die ja genau das Konzept im Prinzip haben. Die bieten Radtouren und Weinverkostungen
an.
Finde ich geil. Kannst du mal Wein machen bei dir?
Also ich meine generell...
8000 Umdrehungen.
Genau. Nee, da hatte ich auch schon vor. Weinschorle, mir hat gerade Ackes heute geschrieben auf Instagram, boah, er wählt da bald vorbei, weil der liebt ja auch die Weinschorlen, weil der kommt ja wie der Dörri da aus der Pfalz und die lieben ja halt die Weinschorlen oder das Schorngewitter, weißt du, wo so 0,5er Weinschorle hast mit vier geil. Finger Sprudel, aber nicht vier Finger hoch, sondern vier Finger flach. Und hat halt auch auf die Weinstory reagiert. Aber genau, ich bin halt auch einfach kein Biertrinker, das muss man halt dazu sagen. So, weißt du? Ja. Ich glaube, das ist dann auch nochmal was. Also klar, trinke ich schon gern mal ein Bier, aber ich würde mir jetzt, wenn ich in eine Bar gehe, nie ein Bier bestellen. So, ich bin dann immer eher bei Cocktails oder halt Wein.
So. Geil. Und bei mir ist tatsächlich Wein eher so ein Zuhause-Ding, glaube ich. So. Oder halt, wenn man im privaten Raum ist. Mhm. Und ich glaube, ich habe mir noch nie in der Bar definitiv noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich in einem Restaurant tatsächlich schon mal, außer es ist halt so Flaschenwein am Tisch irgendwie, ich habe mir noch nie einfach ein Glas Wein bestellt. So habe ich gleich noch nie gemacht. Wüsste ich auch gar nicht, was ich bestellen soll.
Ich noch in meinem Sommermarsch immer Rosé mit richtig viel Eis. Wenn die sagen so, ja, aber das gehört nicht so und bla bla, sag ich, ist mir scheißegal, ich bestelle das, ich will da richtig viel Eis drin haben. Weil du weißt halt nie, manchmal holst du ja ein Rosé und am Ende ist der nicht so, aber dann ist gut mit dem Eis, dann wird es ein bisschen verdünnt und so. Oder was heißt verdünnt? Wenn du Durst hast, ziehst es auch runter. Aber ich weiß, ich liebe diese Freshness, so, weißt du, diese...
Geil.
Ach ja, genau.
Ja, doch, nee, stimmt. Rosé ist auch geil. Geil ist auch so, im Sommer ist geil Lambrusco. Schön kalter Lambrusco, aber scheppert auch richtig
fies. Also zum Beispiel der Wein, den mein Vater macht, oder beziehungsweise viel Wein, den du hier auch bekommst, das ist so Syrah, Grenache und so, das sind so richtig dunkle Rotweine, ja, die haben... Teilweise haben die 13-14%, so richtige Kracher. Aber die sind jetzt nicht so schwer wie so ein Bordeaux oder so, weißt du, den du aufmachst, gefühlt 3 Jahre erstmal offen stehen lassen musst und dann irgendwie so ein Hirschragout dir reinfetzen musst, dass das so ein gewisses Äquivalent ergibt. Ja. Sondern die trinkst du halt auch im Sommer. Die sind sehr, auch, die haben auch so ein fruchtiges Aroma, obwohl die, also jetzt kein süßer Wein oder so, nicht, dass du mich falsch verstehst. Und auch wenn du das in die Gläser, in die Sonne schaust, sind die so ganz Brombeer, wie so Brombeersaft. Und viele von den Weinen tust du in den Kühlschrank von den Rotweinen, dass du die halt auch im Sommer trinken kannst bei richtig kühlen Temperaturen. Und ich habe mich damals dann immer gewundert, wo ich mit meinem Vater immer Wein trinken war. Hey, warum ist der denn? Also ich habe noch nie mitbekommen, dass man Rotwein im Kühlschrank lagert. Meint er, da hast du recht. Aber es gibt verschiedene Sorten Rotwein, wo du das machen kannst oder wo es Sinn ergibt. Und zum Beispiel den Wein, den mein Vater letztes Jahr gemacht hat, den habe ich auch nur im Kühlschrank. Und das ist halt geil, weil dann kannst du halt im Sommer einen richtig schönen, kalten Rotwein trinken und hat schon fast wieder so wie so ein Rosé-Charakter. Ja? Okay. Also merkst halt schon, dass ein Rotwein ist kräftig.
Ja.
So, ja.
Das hat mich nämlich immer tatsächlich krass an Rotwein so gehindert. Weil einfach so Zimmertemperaturgetränke checke ich nicht so. Für mich ist ein Getränk immer noch, also hauptsächlich immer noch zur Erfrischung.
Ja, ja.
Und deswegen so lauwarme Getränke checke ich nicht. Also entweder ein heißes Getränk oder ein kaltes Getränk. Ja. Aber so einfach so ein, weiß ich nicht, habe ich nie so richtig verstanden. Jetzt verstehe ich es vor allem, wenn du halt irgendwie einen Rotwein hast, der tatsächlich gut zum Essen passt. So, ne? Dann bringt das schon richtig was, aber ansonsten bin ich eher doch Weißwein- oder Rosé-Trinker. Aber ja, oder Bier halt.
Oder ist halt wie mit dem Käse. Das vergisst man ja auch. Oft mache ich manchmal Käse abends und dann ärgere ich mich immer, dass ich habe den Käse nicht frühzeitig rausgenommen. So, weißt du, das hört sich jetzt so ein bisschen nerdy an, aber so, ich meine, sonst mache ich den Käse immer in die Speisekammer. Gut, dann sagen die Leute, yo, es riecht voll nach Käse, aber dann denke ich, yo, wenn ich den Käse essen will, will ich das komplette Aroma. Weißt du, und meistens isst du und dann holst du noch ein Stück Käse. Und dann ist der kalt, ja, und dann kannst du essen, dann weißt du auch nicht, ist das jetzt ein Parmesan oder ist das ein Camembert, weißt du, wenn der da bei 6 Grad aus dem Kühlschrank rauskommt, dann kannst du noch sagen, was das für ein geiler Käse ist, dann ist dann so ein bisschen schade, so, weißt du, und ja, wie mit dem Wein halt oder mit dem Rotwein, dass der dann so Ach ja, geil, wundert. Aber klar, sowas brettert dir dann halt auch weg, wenn du mit hast, dir so eine Flasche Rotwein zu zweien reinfetzt. Da ist hier recht Siesta.
Ja, aber genau für sowas ist ja Urlaub da, ey, dass man einfach sich um 12 Uhr denkt, naja, ist ja schon 12. Ich könnte, also ein kleines Bier könnte ich jetzt schon trinken.
Ja,
so.
Ja.
Das ist, und wenn es soweit ist, dann ist Urlaub oder du bist Alkoholiker.
Ja.
Aber hoffentlich ist Urlaub.
Apropos, wenn wir jetzt schon gerade bei Wein sind nun.
Ja.
Da müssen wir auf jeden Fall...
Dann lass uns einfach auch beim Wein bleiben.
Genau, das ist der offizielle Wein-Podcast. Und nee, aber das ist ausgecheckt. Das ist ausgecheckt, weil das merkt man ja halt auch echt bei den... Also ist mir aufgefallen bei den Rennfahrern, weil früher so Skateboard und so, gut, da waren alle auf Bier. So, da war ich immer noch... Also eigentlich Lieblingsgetränk immer noch Apfelsaftschorle. Aber gut, du knallst ja halt nicht mit 14 Jahren eine Flasche Rotwein rein, weißt du, so. Oder 15 oder ja, 16, nee. So die Skateralter, sowas, ja. Aber das ist mir aufgefallen bei diesen ganzen Radfahrern, dass die das, also die auch auf diesem Wein-Game sind oder das lieben. Zum Beispiel der andere Kollege da, der, fuck, wie heißt der? Auch von Movies da, ein Schweizer, der in Belgien oder in Holland lebt, Jakobsen.
Matteo Jürgensen, der ist Amerikaner. Nee.
Ach, ist ein junger Typ, Das ist ein Schweizer. Johann Jakobs, glaube ich, heißt der, ja. Und der auf jeden Fall, wenn er das hört, dann weiß er Bescheid, wen ich meine. Der liebt auch auf jeden Fall den Wein. Okay, der ist auch bei Movies da. Ich glaube, die müssen abends immer da sich so ein...
Ja, eben, zu Paella gibt es erstmal Wein.
Ey, voll. Das ein Bidon ist immer schön. Erstmal so ein Rioja drin und dann Attacke.
Also haben wir gehört, so wie bei Bora erstmal Jägi geköpft wird, ist immer ein Rioja bei Movies da dabei.
Ja. Ach, die Vinos. Ja, nee. Aber genau, das ist im Moment so hier halt Frankreich-Modus. Gut, die ersten paar Tage, die das war eigentlich auch ganz witzig. Sorry, dass ich jetzt so laber.
Ja, ist ja gut.
Aber ich bin erstmal, also wie gesagt, hier nach Toulouse geflogen, da war erstmal die Stadt komplett zu und gesperrt und habe schon fast die Krise bekommen. Aber
ganz kurz, lass mal noch mal ein bisschen früher ansetzen, weil ich habe deine Stories gesehen. Du hast dir einen Karton von uns geholt, um was zu machen? Dein Fahrrad war ja da. Was war das eigentlich?
Also, pass auf. Mein Fahrrad, ich bin mit der Kreissäge im Mai nach Frankreich gekommen. Und dann war die Überlegung, okay, du fährst mit dem TGV zurück, dann kannst du das ja einfach in so eine kleine Fahrradtasche tun. Ich habe so eine kleine Fahrradtasche, so aus so Zeltmaterial, wo du einfach nur die Vorderreifen wegmachst, Sattel runter und dann tust du es rein. Also jetzt nicht irgendwie so.
Dann zählt es als Gepäck und nicht als Fahrrad.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, oh, aber mit dem Rennrad dann die ganze Zeit in Berlin... Ach, ich weiß nicht. Eigentlich finde ich es dann irgendwie entspannter mit einem Gravelbike durch Berlin und Zweisatzfelgen, wo ich dann sowohl Gravel als auch Straße machen kann. So, ja. Gut, dann habe ich das Rennrad hier unten gelassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wiederkomme, ich weiß auch nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, dachte, Kurt, du nimmst das Rennrad wieder mit nach oben. Jetzt, wo ich hier hinten bin, dachte ich mir, ich lerne das doch eigentlich völlig bescheuert, die Idee. Weil wenn, dann hättest du über die Sommermonate das Rennrad mit nach Berlin nehmen sollen. Weißt du, was ich meine?
Kommst du und denkst dir, Moment, die Entscheidung habe ich doch schon mal getroffen.
Ich weiß auch nicht, was da in mir geparkt ist. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, okay, ich nehme das mit. Also wenn man jetzt so denkt, Gravelbike, Hybrid in Berlin und Rennrad. Also wenn, dann Rennrad im Sommer und nicht im Winter, wenn gestreut wird. Also habe ich mir gedacht, gut, nehme mein großes Fahrrad-Gepäckstück, schicke ich runter, weil mit der Post, das ist günstiger, als wenn ich das als Sperrgepäck im Flugzeug mitnehme. Deswegen habe ich mir den Karton bei euch ausgeliehen, beziehungsweise abgeholt, weil ich dachte, okay, ich brauche einfach was, wo so ein, ja, halt das Format vom Fahrrad reinpasst. So, ja. Gut. Und dann habe ich das bei euch abgeholt, diesen riesen Karton.
Ja.
Was auch geil ist mit der Typo und auch so die, rechts gibt es ja immer diese... Produkt, also diese Icons, die drauf sein müssen, Achtung, nach oben, hier muss es Richtung nach oben zeigen, fragil, also Vorsicht mit Handle with Care und so, und auch das Logo, weiß mit der Katze von euch drin, ist ganz geil. Diesen riesen Karton erstmal in der U-Bahn.
Sorry, es waren so geil, diese Menschen, die dich angeguckt haben, weil du mit diesem leeren Karton durch die Gegend, ey.
Weil es war halt wie so ein Abteiltrenner, der ist ja riesig.
Ja, es war einer für ein Komplettrad, ne? Also die sind ja noch größer, als wenn wir Rahmen verschicken.
Genau.
Riesig, ey.
End der Geschichte. ich habe das Ding eingepackt, ich habe so einen AirTag noch dazugelegt, weil ja, ich wollte mal gucken, funktioniert es? Kann ich gerade mal gucken, wo das überhaupt ist. Sende ich mir halt runter und dann habe ich, ja super, das AirTag wird schon mal nicht angezeigt.
Aber das hilft tatsächlich. Wir hatten, als wir jetzt in den USA waren, hatten wir AirTags in unseren Gepäckstücken und es war halt perfekt, weil du wirklich immer gesehen hast, wo das ist.
Ah, doch. Ist außerhalb von Jamaika. Berlin, zwischen Kretzwalde und Herzfelde.
Ja, da ist doch bestimmt so ein riesen DHL-Hub oder sowas.
Genau. Und dann hoffe ich, dass das hier irgendwann anguckt und dann entweder packe ich es halt ein und das Rennrad wieder nach oben oder ich gehe einfach
oder schickst du auch wieder zurück.
Ey, Junge, ich weiß auch nicht. Aber gut, ich denke mir dann immer, ich will mir alle Optionen so in dem Falle offen lassen, weißt du?
Haben ist besser als brauchen.
Eben, genau, ich weiß jetzt auch warum. Ich schieb mir die Paranoia, warum es schlau war. Weil, wenn wir mit Standard oder wenn ihr mit Standard und ihr mich wieder einladet, nach Mallorca geht, wäre es natürlich nicht verkehrt, ein Rennrad dabei zu haben.
So,
nee. Das, denke ich, war der ausschlaggebende Punkt.
Also das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Weißt du?
Ja, klar. Na, ist schon, ich meine, und wenn du dann das nächste Mal runterfährst, ist dann jetzt auch nicht so schlimm, da nochmal ein Rad mitzunehmen. So, ne? Das geht ja auch. Ist ja nicht so schlimm. Da hast du wenigstens die Auswahl. Und wer weiß, was noch so für Trips sind über den Winter, wo du hinfliegst, wo es mal nett ist und vielleicht auch warm. Weiß man nicht so genau.
Eben.
Sehr geil. Ja, du hast es wahrscheinlich gesehen, ne? Was ich gestern gemacht habe, beziehungsweise ist gar nicht so wichtig, was ich gestern gemacht habe, sondern was meine Freundin gestern gemacht hat.
Also ich habe gesehen, das mit der Freundin, dann kurz bevor wir auf das Thema kommen, habe ich gesehen, aber da war ich glaube ich auch noch in Berlin, wo du von der Radtour gekommen bist und da irgendwie die Bundeswehr so eine Parade gemacht hat. Das war eigentlich ganz geil, ja, wo du den Sound runtergelegt hast. Was war wo? Das war Sonntag von der Woche oder ist
es
Samstag?
Das war letzten Sonntag. Da bin ich rausgefahren und dann musste ich am Bellevue, am Palast des Bundespräsidenten, so ein Polizist so da, nee, stopp jetzt hier, halt, alle müssen stehen bleiben. Und man hat noch gar nicht gemerkt, warum, weil die waren noch, also die mussten dann erstmal noch von dem Gelände da runterkommen. Aber jedenfalls mussten wir stehen bleiben und warten, haben wir da brav gewartet alle. Und dann kam die da lang marschiert mit ihrem einen Lied und die hatte halt wirklich nur dieses eine Lied und danach wurde der Takt getrommelt und marschiert. Und ich weiß nicht, wo die hin sind, aber ich glaube, die sind zum Bundeskanzleramt. Das heißt, es ist ein ganzes Stück da am Tiergarten lang. Also, da hätten sie schon nochmal zumindest den gleichen Track nochmal spielen können.
Ja.
Und dann war richtig langweilig. Aber dann haben sie uns auch durchgelassen. Das war auch witzig zu sehen. Irgendwie, es ist so ein, es wirkte wirklich wie so ein Relikt aus einer anderen Zeit, ne? Mit den Uniformen und dann so Zepter und so, die haben, ne, hier dieser Taktstab, den der Dude da vorne hat mit den Fähnchen dran und so. Der Zeptermann, ist echt irgendwie komisch. Aber ja.
Das ist wie beim Zapfenstreich.
So viele waren es nicht, aber es ist trotzdem witzig zu sehen, irgendwie, dass es anscheinend noch so ein Bestandteil ist, irgendwie auch gerade so mit der Musik. Ich meine, das müssen die auch üben. Muss ich mir vorstellen, dann stehen da diese erwachsenen Menschen und üben in einer Reihe laufen.
Ja, und da dann so in der Vierer-, Fünfer-Kolonne da einmal durch Berlin City zu marschieren. Ja, das ist auf jeden Fall da muss man Bock drauf haben, die sind motiviert.
Ja. Ja, bin mal wär gespannt. Was ganz interessant war, ist, dass waren alle beteiligt. Also Bundeswehr, Marine, Luftwehr oder wie auch immer die heißen, Luftwaffe. Und meine Oma hat immer gesagt, ich soll zur Marine gehen, weil die haben die schönsten Uniformen. Und das stimmte, die hatten wirklich die mit Abstand am schönsten Uniform. Ist jetzt für mich aber nicht ausschlaggebend gewesen. Und ich habe es ja auch nicht gemacht.
Weißes Hemd, blaue Hose, gell?
Und dann haben ganz dunkelblau und auch so große weiße Kragen. Das ist schon relativ stylisch von der Marine.
Apropos, erinnert mich an Deutschland-Tour letztes Jahr. Ich glaube, waren wir da sogar auf der Gorch Vogt oder so? Oder auf irgendeinem Bundeswehr-Übungs-
Das kann sein, bei Abfahrt, ne?
Genau, bei wo es losging. Und da waren die, genau, das wusste ich noch, da hatten die Fotoshooting auf dem Boot. Ich glaube, das war sogar dieses Übungsschiff Gorch Vogt. Aber nicht das,
kann gut sein.
Seit Jahren irgendwie umgebaut wird und was so ein Millionengrab-mäßig ist. Und dann jedes Team wurde fotografiert, hatte dann auch diese Marinemützen auf. Und so eine kleine Tonne. Was war da drin? Kabeljau oder ich glaube, dieser Fisch oder Matthias oder nee, oder Kabeljau, irgendwie ja, so ein...
Irgendwas, was sich lange hält.
Genau, genau, das wusste ich noch so, zum Thema Marine und Radsport. Aber ja, du hast, ich habe gesehen, du warst mit jemand gestern oder vorgestern Fahrradfahren.
Gestern war der Tag, weil ich meiner Freundin schon ewig versprochen hatte und sie mir da auch ein bisschen in den Ohren lag, dass sie doch endlich auch mal mit mir Rennrad fahren möchte. Und ich mich da immer ich habe das immer so ein bisschen geschoben, weil es ist natürlich irgendwie so, wir wissen es, ich glaube, von außen wirkt das immer so sehr, sehr simpel und irgendwie alles, aber ich muss ja halt erstmal Rad organisieren, dann muss man gucken, dass man eine vernünftige Strecke findet, wo man irgendwie gut üben kann, weil sie hat es halt noch nie gemacht. Ja, ne? Ja. Und ich habe das dann letztendlich auch so ein bisschen tatsächlich einfach unterschätzt, weil wir machen das seit Jahren und das Rad ist so gefühlt ein Körperteil von uns und wir machen uns da überhaupt über relativ wenig, wenn wir unterwegs sind, irgendwie Gedanken, Bordstein hier, hüpf hoch, alles mögliche, so keine Ahnung, Kopfsteinpflaster, Schotter, so ist uns ja völlig egal. Und dann war tatsächlich der Moment, dass meine Freundin sich das erstmal raufgesetzt hatte und ging erstmal gar nichts so, ne? Also sie meinte so, ey, das ist so krass. Sie meinte so, also noch nie so einen Lenker angefasst, völlig andere Lenkerform. Sie hat halt so ein Stadtrad, ne? So ganz völlig normales Cityrad. Und sie meinte, ey, das ist ja so wackelig und die Reifen sind so dünn und war dann tatsächlich so, dass wir den Sattel immer so sukzessive immer so ein Stück weiter runter machen mussten, weil sie erstmal eine gewisse Sicherheit kriegen musste und dafür musste sie für ihr Gefühl auf jeden Fall mit beiden Füßen auf den Boden kommen. Ist ja was wir zum Beispiel, kann ja keiner von uns auf dem Rennrad, also ich würde niemals mit beiden Füßen auf den Boden kommen. So, aber wir sind es halt auch gewohnt. Ja. Ne? Und wenn du aber erstmal so dich so unsicher fühlst, dann musst du dir erstmal gucken, dass du da irgendwo die Stellschrauben so setzt, dass du sagst, okay, erstmal eine Sicherheit überhaupt zu haben, um sich zu trauen, loszufahren. Ne? Und so kleinteilig habe ich gar nicht gedacht. Das war total dumm von mir. Ich dachte so, ja, dann haben wir da noch ein Rennrad, das kann sie dann nehmen und dann fahren wir los und dann fahren wir da. Ich habe halt eine 50-Kilometer-Tour geplant. Ich dachte, okay, das ist eine schöne, entspannte Tour auf kleinen Straßen, da ist kein Stress und so, weil mein Hauptgedanke war, Verkehr, ne? So der ganze Straßenverkehr mit Hupen und Engen und wo ist es und wie und so weiter und so fort. Deswegen irgendwie so geplant, wo aus der Stadt raus viele Radwege sind, wo wir dann schön langsam irgendwie rausfahren können und dann draußen kleinere Straßen.
Tempelhof, eigentlich ist für sowas, also wo ich zum Beispiel mit der Wanni das erste Mal mit Clickies gefahren bin, habe ich gesagt, okay, wir gehen aufs Tempelhof. So, weißt du, weil da hinten gibt's ja, oder was heißt das ist nicht, aber da gibt's hinten in der Mitte gibt's so ein Stück, wo so ein bisschen so, weißt du, ein bisschen so hoch und runter, so wie ein bisschen Dirtpark. Ja. Also Dirtpark wirklich in Anführungszeichen. So, weißt du? Aber dann dachte ich mir, da ist es cool, da ist Fläche, da kannst du sagen, wie gehe ich rein, wie gehe ich raus, wie halte ich, wie gehe ich raus, wie, wenn ich halte, wie schalte ich, dass ich wieder anfahre, entspannt und so. Und zum Beispiel mit dem Sattel, was du gesagt hast, mein Bruder war vor ein paar Wochen hier in Frankreich und ist mit seinem Rennrad, also das vom Vater, der hat ein paar Rennräder hier, und das Rennrad von meiner Mutter, mit seiner Freundin eine Tour gefahren. Und dann habe ich gesagt, Joel, wenn ihr fahrt, schickt mir mal ein Video von der Seite bitte, dass ich sehen kann, ist die Position, sitzt die Position richtig, weil ich finde, ich habe da ein recht gutes Auge, okay, pass auf, Sattel kann noch ein bisschen hoch oder passt so weit, oder wenn die Leute sagen, ich brauche ein größeres Fahrrad oder ein kleineres, sag ich, Bullshit, hol dir einen anderen Vorbau, bumm, bevor du irgendwie ein paar tausend Euro ausgibst. Und dann habe ich gesagt, Joel, guck mal, der Sattel kann noch wesentlich gut 15 cm hoch, meint er, ja. Hat er anfangs auch so eingestellt, aus Sicherheitsgründen, seine Freundin meinte so, ey, sie hat es lieber, dass sie mit beiden Füßen auf den Boden kommt. Und dann habe ich gesagt, okay, und am nächsten Tag haben sie, also wo die Sicherheit da war, bei ihr, genau.
Ja, genau, und das war genau das Gleiche. Also es war echt, die größte Überwindung war im Prinzip wirklich das Losfahren und Rollen und dann... Klar, dann war der Sattel natürlich super niedrig, aber wir sind dann einfach auch echt dann noch ein gutes Stück gefahren und dann kam auch so langsam so die Sicherheit rein, aber auch einfach so diese ganzen Sachen, an die man, oder die ich gar nicht, die einfach automatisch passieren, instinktiv irgendwie einfach so, keine Ahnung, sich umdrehen, umgucken beim, also ne, einfach so rechts, links alles im Auge haben, sie meint so, ja, wenn sie, also sie kann eine Sache jetzt gerade, sie kann dieses Fahrrad geradeaus fahren und, ich kann jetzt nicht sagen, ja, wir fahren jetzt hier links rüber, so, weil sie kann sich halt nicht umdrehen, weil dann hat sie das Gefühl zumindest, dass sie direkt in die Richtung einfach umfällt.
Ja.
So. Und das hat mir nochmal wirklich die Augen geöffnet, weil das war halt echt so krass, wie schnell die Entwicklung da auch war dann, ne? Sobald sie dann saß und gefahren ist, ging es halt mega schnell, dann hatte sie auch voll Bock und so und dann irgendwie auch direkt Gas gegeben und direkt im Stehen gefahren und so.
Direkt Rotschild-Sprint. Baby, ich fahr dich an. Dann sind jetzt richtig angebrüllt, dann noch so, zieh durch jetzt. So, ey, ich hab hier nochmal so, da hinten gibt's ein cooles Café, da fahren wir nochmal lang.
Ja.
Und dann immer so die Ortschaft, jetzt komm, jetzt zieh durch.
Ja, immer so Half-Wheeling vor, immer so halbe Länge voraus, also richtig nervig. Nee, auf jeden Fall, und da musste ich dran denken, dass ich, da musste ich an all die ganzen Leute denken, die ja während, die ganzen Coronials, die während Corona angefangen haben, was ja unfassbar viele sind.
Ja.
Und bei vielen, wir kennen ja auch total viele von denen, und da muss ich echt mal sagen, da muss ich mal eine Lanze brechen, wie krass schnell die Entwicklung da ist von den Leuten, dass die jetzt ja wirklich echt vernünftig, also klar, die fahren die meisten keine Radrennen und so, weil das ist auch nochmal ein ganz anderer Schnack, so was dann abgeht so im Feld, aber einfach wirklich sicher auf dem Rad oder sogar auch schon auf dem Gravelrad sitzen, ne, ja, und dann halt irgendwie im Gelände unterwegs sind und das halt irgendwie erst seit einem Jahr oder zwei machen, da muss ich nochmal sagen, dadurch, dass man das als, also wir für uns immer so als selbstverständlich nehmen, ist es halt eben nicht.
Ja,
gerade für Leute, die halt vielleicht auch im Alltag gar nicht viel mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind, wenn man das ist, dann ist es natürlich nochmal ein einfacherer Schritt. Aber da muss ich echt sagen, krass, wie gut und wie schnell das da bei den ganzen Leuten geht, die da erst seit kurzem angefangen haben. Ja, wo ich immer dachte, sehr klar, sitzen sich aufs Radfahren los, aber das ist halt echt... Das ist halt auch echt ein Skill, so, man vergisst es halt. Man nimmt immer so die Sachen, die man kann, nimmt man so für selbstverständlich. So, egal, ob das irgendwelche beruflichen Sachen sind oder Radfahren oder irgendwas, ne, irgendwie sportlich, so. Man denkt so, ja, ist halt klar, macht man so. Ist ja ganz normal.
Ja.
Aber es ist halt eben nicht.
Wo ich gerade daran denke, wie du halt sagst mit diesem, in dieses Radfahren. Früher hatte ich das noch, also ganz früher, wo ich Rennrad gefahren bin und hatte dann irgendwie ein anderes Fahrrad oder so. Und da hatte ich, das ist so ein Gefühl, was ich, glaube ich, das so ein bisschen beschreiben konnte, wenn man dann auf einmal auf einem anderen Rennrad einen anderen Lenker hatte.
Mhm.
Und die erste Stunde war schon ganz anders irgendwie. Ja. Also irgendwie, okay, gut, ja, das ist ein anderes Fahrrad, andere Farb so, aber hat immer noch zwei Räder. Aber weißt du, diese Lenker, wo du dann gemerkt hast, okay, der ist ein bisschen dünner, dann gab es ja die Trends für die Breite und dann wurden die auf einmal so geisteskrank dünn, also Rennradlenker, jetzt nicht Fixie oder so, wo du dann irgendwann so 5x5 Zentimeter auf jeder Seite hast, so, weißt du?
Und also klar, Faustbreit.
Ja, wenn du mit halt normal mit einem City-Fahrrad bist, so, weißt du, wo du so eine Dreiviertelstunde um die Kurve fahren kannst. Und beim Rennrad, da bewegst du den kleinen Finger und du machst gleich so U-Turn-mäßig.
Ja, alleine schon die Umstellung, wenn ich vom Mountainbike aufs Rennrad wieder, also wenn ich so irgendwie, ich fahre einen Tag Mountainbike und am nächsten Tag fahre ich wieder Rennrad und bis ich jetzt umgestiegen bin aufs Triebwerk, da bin ich ja davor mein tatsächliches Rennrad, also mein Renngerät, die Kreissäge gefahren und da hatte ich einen 36er Lenker drauf, also mega schmal und mein Mountainbike hat einen 72er oder so.
So
und das ist halt so geil, wenn du, und vor allem du hast halt da diesen riesen Griff und hast dann auch noch diesen fetten Reifen vor dir und dann steigst du am nächsten Tag um und hast halt so ganz schmal, und auch noch diesen ganz dünnen Reifen und denkst, oh Gott, das hält. Aber ja, natürlich, und dann sitzt du zwei Tage drauf und dann wie gesagt, völlig normal.
Ja.
Aber das ist halt echt so eine Gewöhnungssache. Aber es war auf jeden Fall, sie war dann gestern, würde ich mal behaupten, infiziert, sie ist hooked.
Geil.
Mal gucken, wann wir da die nächste Runde drehen. Jetzt kommt ja erstmal Hundi morgen. Morgen holen wir den Hund ab und dann ist ja eh erstmal ein bisschen Pause mit, dass wir zu zweit ohne Hund irgendwo hin können.
Ja.
Daher wird wahrscheinlich die nächste Tour wird wahrscheinlich ein bisschen auf sich warten lassen. Aber schon mal gut, dass sie da den ersten Schritt gemacht hat und sie auch echt Bock drauf hatte. Und ich glaube, dass er da kommt noch mehr.
Aber wo seid ihr denn am besten oder was war so, wo du gesagt hast, okay, cool. Es kann ja sein, dass jetzt vielleicht jetzt der eine oder andere Zuhörerin sagt, ah ja geil, ich bin noch nie Fahrrad gefahren, aber jetzt habe ich gehört so, okay, ich muss mich an Lenker gewöhnen und dann ab dafür Ortsschild-Sprint. Aber wo bist du denn dann gefahren? Bist du in Grunewald gegangen?
Wir haben tatsächlich im Prinzip erstmal, das würde ich auch empfehlen,
erstmal Rolle.
Erstmal warm fahren auf der Rolle. Wir haben tatsächlich erstmal paar Runden einfach auf dem Bürgersteig, auch wenn es natürlich nicht erlaubt ist, aber ich glaube, dass jeder sieht, wenn man sieht, wie eine Person dann auch relativ unsicher noch fährt, dann wird da auch immer ein Auge zugedrückt. Einfach, damit du nicht noch den Faktor Verkehr hast irgendwie so, weil das ist dann super stressig. Und dann sind wir tatsächlich zu einem Park gefahren wo du dann auch halt, ne, die Parkwege sind, wenn du jetzt nicht irgendwie riesen bist, also zum Beispiel Tiergarten, so hast du halt coole Parkwege, du hast keinen Verkehr, ich glaube, das ist super wichtig erstmal.
Ja, ja.
Weil sonst, das stresst dich dann sofort und dann, und es wird vor allem auch, wenn du unsicher bist, noch ist es dann auch noch gefährlich.
Ja, genau.
So, ich meine, so wie man sich dann irgendwann in ein paar Jahren durch einen Verkehr schlängelt, wenn man das eine Weile macht, so, dann ist es entspannt so. Aber wenn du das irgendwie den ersten Tag machst, dann willst du da nicht auch noch irgendwie angehupt werden, dann verreißt du den Lenker, fährst ins nächste Auto rein. Das muss nicht sein. Also ich würde auf jeden Fall entweder man ist in der Nähe von einem Wald und hat ein Gravelrad, mit dem man das testen kann, oder halt irgendwie in einem Park, da sind ja die meisten Wege auch asphaltiert. Und das funktioniert eigentlich gut, dann kannst du machst da keine riesen Distanzen, da musst du ja beim ersten Tag auch gar nicht, einfach so ein bisschen zum dran gewöhnen. Ne, du hast ein paar Kurven, kannst du links, rechts fahren, einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ein paar Runden drehen. Immer wieder wiederholen, wenn du merkst, okay, da ist irgendwie eine Kurve, die macht mir Schiss, oder die macht mir Angst, dann fährst du die einfach so dreimal. So, ja. Und dann ist auch okay, dann merkst du, ah, okay, dann muss ich so, dann muss ich da hier vielleicht ein bisschen umgreifen. Gerade auch so, ne, für Leute, die noch nie auf dem Rennrad saßen, das Bremsen und das Schalten ist ja ein völlig neuer Vorgang. So, ne?
Ja, voll.
Die Handhaltung auf den Bremsen und so, und da ist, glaube ich, ganz gut, wenn man ein Umfeld hat, wo man sich auf wenig anderes konzentrieren muss, als auf das tatsächliche Radfahren erstmal. Und dann da üben kann. Und dann geht es tatsächlich auch für, falls uns komplette Anfänger oder Leute, die noch nicht mal angefangen haben zu hören, nicht entmutigen lassen. Es geht super schnell. Man kommt da total schnell rein, kriegt da super schnell ein Gefühl für. Und dann macht es auch einfach echt Spaß. Weil, klar, meine Freundin hat auch gestern auch gemerkt, okay, das ist halt so viel schneller als jedes Radfahren, was sie bisher kannte.
Ja.
Aber gleichzeitig auch leichter von der Anstrengung her. Und das ist dann natürlich geil. Ne? Also das ist... Ja, bin gespannt, wohin es geht, ob es da bald mal Radurlaub gibt.
Ja, ja, dann wird
es fetzen. Macht's ja auch für mich nur leichter.
Ja, mit Doggy, mit dem Doggy, ja. Dann.
Ja, klar, der zieht sie dann.
Also den holt ihr jetzt morgen ab, oder was? Dann ist ja. Jetzt...
Dann geil. Ist, nachdem wir den jetzt wochenlang immer am Wochenende besucht haben, ist jetzt endlich soweit und dann holen wir ihn nach Hause und dann wird richtig schön eingewöhnt.
Geil.
Ich habe auch tatsächlich freigenommen Montag und Dienstag. Und dann haben wir noch richtig schöne, machen wir so richtig schöne Familienzeit.
Geil.
Schön, damit er sich wohlfühlt, damit er ankommt.
Und was ist das für ein Hund? Also für die, also ich habe den ja jetzt mal so auf Bildern gesehen oder die eine oder andere Face. Manchmal callt er ja auch, ruft er ja so an, sagt so, yo, Bene, was geht so? Wann holt ihr mich ab so? Yo, Kollege, beruhigt dich, 2 Wochen.
So wie so ein Kind im Feriencamp. Das ist ein tatsächlich ein Zufallsprodukt von 2 Nachbarn.
Mhm.
Das ist ein Vizslador, ein Labrador und ein Vizsler gekreuzt.
Okay.
Also Labrador kennen ja die meisten wahrscheinlich, brauner Labrador und ein beiger Vizsler. Vizsler ist so ein ungarischer Hütehund, Vorstehhund.
Ja. Geil.
Ja, und das war irgendwie, ja, die sind Nachbarn und dann ist das irgendwie passiert und dann kam da eins zum anderen. Das ist richtig krass, das wusste ich wirklich vorher nicht. Und wir hatten ja früher auch immer Hunde, aber ich wusste das einfach nicht. Ein Hund, die Schwangerschaft von einem Hund ist nur 8 Wochen lang.
8 Wochen?
Dann kommt da ein fertiger Hund raus, richtig krass. Das ist richtig
okay,
kurz.
Krass.
Und das ist halt das Krasse, ne? Bei Züchtern könnte quasi die Mutter von unserem Hund, die könnte auch schon wieder für die Zucht zugelassen werden. Und
ja.
wir haben die über die letzten Wochen gesehen. Die war halt am Anfang so fertig, ne? Vor allem, die hatte 9 Welpen und solange die dann auch noch säugt,
ja.
Die war so ausgezerrt und die war so fertig und die hat auch so richtig, richtig, das Fell war so, die war so richtig, einfach richtig durch, ne? Wie so eine Mutter von einem neuen Baby, die keinen Schlaf kriegt oder auch ein Vater oder wie auch immer. Die war einfach so richtig fertig. Und jetzt ist die wieder mega fresh, die ist auch erst 3. Das heißt, die ist halt wieder der alte Hund.
Ja.
Aber wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, die dürfte bei einer offiziellen Zucht. Oder es wäre möglich, auch bei illegalen Züchtern,
ja.
Würden die jetzt quasi wieder freigeben, wieder trächtig zu werden. Das wäre richtig fies, Alter.
Ja,
so, die
oder
wollen das auch nie wieder machen, weil die meinen so, das reicht einmal. Oder das war ja auch nicht geplant, das war halt irgendwie so Zufall. Aber da meinten die auch, ey, das kannst du dem Hund nicht antun. Und ich glaube, die dürfen, also ein Züchter darf, die haben natürlich auch nochmal andere Auflagen und so, ich glaube 3-mal im Jahr oder irgendwie sowas.
Okay.
Glaub, ja, oder so, zum Beispiel, oder mehr, weiß ich nicht.
Oder zum Beispiel so Straßenhunde.
Ja, ja.
Da ja, die können sich
wo
ja auch nicht
aufpasst.
Aussuchen. So, ja. Weißt du? So, das ist auch interessant, dass du das sagst, weil meine Tante aus der Schweiz, die ist hier und die hat auch ihren neuen Hund dabei, ja. Und die hat jetzt auch seit, warte mal, ich habe die zufällig ich habe die kurz besucht am 13. Juli Richtung Alpe d'Huez, da bin ich an Estavayer vorbeigefahren und da war der Hund, da hatte die den Tobi seit 4 Wochen sowas im Dreh und der hatte auch davor noch nie ein Tier und davor hat er mich oft angerufen. So, ja, Julien, und das und das, und wie würdest du dann hier und da machen, so, weil ich ja damals die Pearly, den Jack Russell Terrier hatte. Ja. Und so, jo, chill dich und so, weißt du, aber es ist krass. Der hat sich auch ein Auto jetzt besorgt, weil die den Hund hat, um mit dem Hund halt ein bisschen weiter rauszugehen. Ja. So, also die wohnt direkt am See. So, also es ist jetzt nicht so, dass sie in der Stadt wohnt oder so. Aber es ist halt auch witzig, wie die dann auch so, wenn du das dann siehst, wie die Leute dann mit dem Hund kommunizieren oder halt auch so Sachen fragen und zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, also zum Beispiel so, du kannst dem Hund so eine Tafel Zartbitter-Schokolade geben, danach ist der Hund tot. Das wusste ich.
Ja, das ist richtig krass.
Aber was krass ist, zum Beispiel Weintrauben ist extrem toxisch für Hunde.
Das ja, es gibt so ein paar nicht. Sachen. Es gibt so ein paar Sachen, wo man krass aufpassen muss. Schokolade ist so eine Sache.
Nüsse?
Ich glaube, Nüsse hängt so ein bisschen von ab irgendwie, aber zum Beispiel hieß es ja auch immer Käse, das stimmt wohl nicht.
Ja.
Also Käse ist halt schlecht, weil dadurch, dass der einfach so krass riecht und krass intensiv ist, dass der den Geruchssinn beeinträchtigt, wenn die zu viel Käse fressen. So. Aber genau, bei Schokolade ist richtig krass. Das hatte der Hund vom Onkel meiner Freundin mal. Die haben einfach irgendwie so, ne, klassisch Weihnachtszeit, Tisch stand voll mit Schokolade. Die haben das nicht gecheckt irgendwie. Ja, dann haben der Hund musste ausgepumpt werden. Dann kriegt er so Kohletabletten und so, damit er sich komplett auskotzt und alles. Also das ist richtig gefährlich für die. Das ist der Arzt, der Tierarzt hat es erklärt. Das ist wie eine Überdosis Kokain für die.
Ja.
Also die sind die gleichen Reaktionen vom Körper. Richtig krass.
Der Tom hat mir erzählt, weißt du, Tom von Standard, der hatte den Hund, die Polly. Das ist ja auch so, was ist so eine
also das ist auch alles englische drin.
Dogge-mäßig so.
Ja, so eine kleine, ganz klein, also nicht ganz klein, sondern ganz süße, athletische, kleine French Bulldog, genau. So ein bisschen sowas in die Richtung. Aber super sportlich.
Und der hat mir nämlich erzählt, der war nämlich letztens da auch mit dem Hundi. Da haben wir so geschwätzt, dies, das. Und dann meinte er, der war so beim Arzt, weil der Hund, der ist irgendwie nicht mehr so.
Ja.
Und der hat mir erzählt, der hat einfach eine Fleischallergie. Ey, Junge, ich war mit dem Kollegen da, ey, wir haben uns so bepisst. Ich meine so, ey, Digga, stell dir vor, du bist eine Schnecke und hast eine Allergie gegen Salat. So, ey, Junge, ja, so, ey, come on. Das ist richtig
bitter. Ich meinte auch letztens zu Tom so, weil ich bin ja so rückständig und ich esse noch Fleisch. Und Tom ist halt Veganer.
Ja.
Ich mache dann auch immer unnötigerweise meine Sprüche und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, und ist Polly auch vegan? Und er meinte so, naja, nicht ganz und also so halb. Und ich so, wie jetzt dein Ernst? So, naja, die hat halt eine Fleischallergie.
Ja.
Und das ist so krass. Und die war halt richtig krank deswegen, ne? Und das musst du erstmal checken bei einem Hund, dass er eine Fleischallergie hat. Das ist echt heftig.
Oder auf die Idee halt kommen, weißt du? Zu sagen, ja, okay, gut, ich nehme mal anderes, ich nehme nur Trockenfutter, kein Nassfutter. Ja. Weil es eh besser, dann stinkt der Hund nicht, das Fell sieht geiler aus, dies, das. Aber du kommst schon auf die Idee, so, ey, yo. Aber gut, ich meine, der wohnt in Berlin, so, da gibt es auch einen Haufen veganes Hundefutter. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Also Polly geht's gut. Die ist frisch und gesund. Also vor allem geht's ihr deutlich besser als vorher.
Aber es ist auch süß.
Fleisch gegessen an ihrer Fleischallergie.
Aber das ist auch süß, dass der immer hinten auf dem Fahrrad hat er ja für Polly immer diesen kleinen... Na, dieses kleine Körbchen.
Wo so ein Körbchen immer, gebastelt.
Ja, so süß, dann hockt die da immer hin.
Vor allem hat er auch so eine geile, im Winter macht er das ja auch, und dann hat er so eine geile, dicke Decke für sie da hinten und alles so richtig, richtig kuschelig. Das ist immer geil, wenn er im Winter mit ihr im Büro ist und dann alle so nach Hause gehen und alle neidisch sind auf Pollys Platz, weil sie halt in diesem Korb schön eingemuschelt. Die hat auch so eine Winterjacke, ne, so ein Deckending. Und die hat es dann echt schön warm und alle so voll am Bibbern auf ihren Stadträdern und Polly so, an sich ganz entspannt. Ja, aber das will ich, das und so ähnlich will ich auch machen mit dem, mit meinem Hund, weil mein Vater hat ein Lastenrad mit E-Unterstützung und mein Hund wird halt ein bisschen größer als Polly, deswegen reicht so ein Korb nicht. Und will ich jetzt auch direkt am Anfang machen, den da schön dran gewöhnen, mit dem Lastenrad durch die Stadt zu düsen. Weil das ist dann halt echt perfekt, dann völlig entspannt ins Büro, Hund vorne rein. Ich habe da auch so eine, auf dem Weg zur Arbeit so eine Strecke, wo es dann so parkmäßig ist.
Ja.
Das heißt, ich könnte ihn halt immer auf dem Weg zur Arbeit für sagen wir mal, ungefähr ein Viertel der Strecke wieder ausladen. Dann soll der rennen neben dem Rad, schön sich ein bisschen auspowern und dann im Büro wieder chillen.
Ja, so, das ist perfekt.
Das ist perfekt.
Das ist perfekt, aber das ist echt gut, weil dann kannst du ihn, wie gesagt, den Doggy reintun,
ja.
raus, dann soll der raus und dann Abfahrt.
Ja, und vor allem, wenn die sich erstmal dran gewöhnt haben, dann ist es für die auch entspannt und witzig.
Der Besler, ein Kollege von mir aus Frankfurt, der hat ja auch so ein so
Windhund.
So
mit dem Whippet.
Genau, Whippet, genau. Ja. Und der hat den ja auch vorne drin. Also gut, einmal ist der Hund aus dem Ding rausgegangen, hat sich komplett zerlegt. Aber gut, seitdem springt der Hund auch nicht mehr raus. Das ist halt gut, weißt du, weil der hat gecheckt, so, weil der auch meinte, so du Idiot. Erst wenn ich halt, springst du raus. Und das ist halt der Fahrt halt so, weißt du, der Besler ist halt so mit 40 durch Frankfurt geballert und springt halt da raus. Und weißt du, so mit der Leine noch so, und der so, oh. Kollege.
Aber es hat ja, da habe ich schon so ein kurzes, wir haben schon so ein Sicherheitsgeschirr mit so einer ganz kurzen Leine, dass er im Prinzip gar nicht, die Leine reicht gar nicht, dass er rauskommen würde aus dieser Box da im Lastenrad. So, das ist schon gut.
Der Whippets hat, der hat einfach so ein Halsband von Louis Vuitton. Weil letztens habe ich bei dem gechillt und dann kommt die immer aufs Sofa so und dann legt die sich immer so dazu und dann gucke ich und meine so, Alter, läuft bei dir, gell? Hast du Louis-Armband oder so? Ich meine, es ist echt, der so, ja, normal. Da dachte ich, geil, so richtig von Louis. Und okay, da siehst du es auch, weil der Hund hat ja so ganz, ganz flaches Fell. Wenn du jetzt so einen wuschigen Hund hast, wie dieser
was kostet so ein Halsband von Louis Vuitton? Ist das so utopisch, dass man sagt, also es gibt ja so Sachen, da hast du dann Sachen, die sind teuer.
Ja.
Und du denkst, du gehst davon aus, okay, ja, das wird jetzt ein bisschen teurer. Und dann gibt es so Sachen, wo du denkst, ja, das wird jetzt ein bisschen teurer. Und dann siehst du den Preis und denkst so, okay, Leute, das ist einfach so völlig am Ziel vorbei. Also das ist so utopisch. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, okay, das Halsband von Louis Vuitton kostet 100 Euro, sage ich, ja, das ist sehr teuer. Oder nee, ist wahrscheinlich gar nicht so teuer. Warte, sagen wir, es kostet 300 Euro. Dann würde ich sagen, ja, das ist teuer, aber es ist Louis Vuitton. Verstehe ich irgendwo. Aber wenn du sagst, es kostet 3000 Euro, sage ich, okay, ja, nee. Spinnt.
Geht. Also ich bin hier auf einer Seite, das ist jetzt nicht das Louis Vuitton Hundehalsband, was er hatte, aber hier sehe ich
eins. Sondern das von Alibaba.
Nee, das kostet, also ist auch von Louis und das kostet 235 Euro. Ah, gut, ich meine, wenn du am Ende so einen Köder hast, der 4000 kostet, dann denkst du dir auch so, jo. Also, der hat den jetzt
ja, nicht und wenn, gekauft. Und wenn du wenn du mal schick ausgehen willst mit deinem Hund, dann soll der nicht schäbig aussehen. Dann kannst du schon mal ein Louis-Halsband für, was, 240?
240, ja.
Finde ich tatsächlich jetzt nicht so, hätte ich krasser gedacht.
Ja. Ach krass, und hier gibt es auch noch die Leine dazu.
Sehr gut, was kostet die?
Liegt bei 285, ja gut, da bist du im Komplett-Set schon, bist ja, du schon gut. Über 300 Euro, über 500 Euro.
Ja, und kannst ja auch nicht cross-branden, dann irgendwie Louis-Halsband oder ein Gucci-Leine, das geht halt auch nicht.
Und glaube ich, kannst du auch wirklich nur bei bestimmten Arten von Hunden machen, wo das halt auch so vom Style halt kommt. So, ja. Weißt du, was ich meine?
Nicht, dass sie arrogant wirken.
Ja, nee, aber so, weißt du, so der Hund ist ganz, so ein Whippet.
Also ganz zart, ne? So genau. Ganz elegant.
Genau.
Das stimmt. Genau. Trotzdem ein bisschen Quatsch, aber auf jeden Fall cool, ich würde es auch machen. Vielleicht so, es gibt doch so Halstücher, so wie so, ne, so Bandana-Tücher. Gibt es doch bestimmt auch, gibt es von Hermes. Vielleicht kriegt man Hunden ein Hermes-Tuch.
Stimmt.
Die sind bestimmt auch so teuer.
Stimmt, und dann kannst du eigentlich auch hier so ein Louis-Wallet. Ich bin gerade hier auf der Louis-Seite, weißt du? Für 1200 Euro, wo du so die Hundeleckerlis reintust.
Dann holst du deinem Hund so ein Louis Vuitton-Halsband oder so ein Hermes-Tuch und dann geht er so raus und wälzt sich einfach so im nächsten Scheißhaufen.
Ja.
Und denkst, ja, nice, jetzt riecht's gut.
Ja, genau. Dann machst du das. Ey, Junge, was es hier alles gibt, ey. Gut.
wir sind ja alle wegen Radsport hier. Was steht denn bei dir, jetzt ist es abends, du gehst gleich noch auf einen kleinen Umtrunk. Was steht bei dir radfahrmäßig in den nächsten Tagen an? Hast du schon konkrete Sachen geplant?
Also genau, nachher gleich irgendwann heute Abend Apero. Genau, ich hatte vor am Sonntag, genau, wir sind 8000 Hertz, Bene und Julien. Wir unterhalten uns auch ab und zu über Radsport. Nee, also das letzte, das apropos, das, ich habe gutes Feedback bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit Maurice, das war mit dem Herrn
Ballerstedt. Waren viele lustig.
Sehr, sehr interessant. Also haben die auch gesagt, die fanden das geil, dass jemand, dass ein Profi mal da ist, der nicht nur Scheiße labert. Nein, Scherz. Nee, aber fanden
die wirklich. Ich hatte tatsächlich das Feedback, dass viele ihn auch noch nicht kannten und froh sind, ihn jetzt zu kennen. Und das da haben wir genau das erreicht, was wir wollten.
Also wenn er Vertragsverlängerung kriegt, 10% jeweils an uns auf safe. Uns Podcast.
Ganz normal.
Safe. Einmal drin. Nie mal raus, gell? Genau, also am Sonntag wollte ich nach Girona fahren und dort die Marion treffen.
Ja.
Die Marion ist ja jetzt das Badlands gefahren und hat letztes Jahr das Badlands gewonnen in der Kategorie der Frauen Und dieses Jahr hat sie den 5. Platz der Frauen gemacht. Platz 27 overall, was wirklich bei dem Starter fällt. Und bei...
bei dem Rennen einfach nur da durchzukommen. Also ich würde halt nicht einen Tag überleben.
750 Kilometer, ich glaube 10.000 Höhenmeter. Und es da unten diese, was ist das da so, Sierra Nevada-mäßig, da wo die ganzen Western-Filme...
Das ist die... ich hab das mal gesehen, damals, als mir Paul Voss das erstmal davon erzählt hat, dass er das machen will. Das ist halt so eine Wüste. Das ist die größte nicht-afrikanische Wüste.
In Europa.
Genau, deswegen nicht afrikanisch. Genau, das ist die größte europäische Wüste. Das war's. Genau, da hast du recht. Und das sieht halt auch richtig crazy. Es ist halt wirklich so eine Mondlandschaft, ne? Da ist halt nichts. Und das ist ein echt großer Teil Spaniens. Also Spanien ist sehr dicht bevölkert in den großen Städten, aber in Spanien gibt es auch wirklich viel Bereich, der noch relativ unberührt ist.
Ja, voll. Ey. Also ich habe mir auch gesagt, ich will das nächstes Jahr unbedingt machen, weil ich hatte es die letzten Jahre nicht gepackt, weil ich irgendwie, weil ich halt September meinen Urlaubsmodus hatte und so, oder Uni oder dies, das. Aber nächstes Jahr habe ich mir gedacht, mach das, ich hätte da Bock drauf, weil die Gegend ist geil, weil da gibt es auch diese ganzen... Die ganzen Western wurden ja da auch gedreht. Spiel mir das Lied vom Toten, glaube ich. Der ganze Scheiß wurde da auch. Almodovar. Wie heißt denn dieser bekannte Western-Typ? Dieser Franzose oder Italiener? Wie heißt es denn? Auf jeden Fall fahren die ja da auch durch die Kulissen. Auf jeden Fall, sie ist das wieder gefahren, gestartet. Und ich hatte für das Rennen, ich glaube, die hat es, ich weiß nicht, sie war, glaube ich, fast 12 Stunden noch schneller als letztes Jahr. Da musst du dir auch mal vorstellen.
Krass.
Du bist noch mal fast 12 Stunden schneller als letztes Jahr.
Hat sie andere Schlafstrategie gehabt oder sowas? Das macht, glaube ich, krass viel aus.
Genau, ich habe vorhin mit ihr telefoniert, aber ich habe gesagt so, ey, chill, lass mal in Ruhe besprechen, wenn wir in Girona sind, weil man muss ja erstmal so drauf klarkommen. Und ich war mit dem Fotografen, den Sebastian, immer in Kontakt und halt natürlich Votek, weil sie für Votek fährt und da ihr Special VRX-Bike bekommen hat, so mit Unicorn-Farben, ganz geil. Und hab da so für die Social-Media-Präsenz gemacht. Und er meinte, also sie sind, ich glaube, Sonntag morgens, die fahren ja auch so geisteskrank früh los, deswegen glaube ich, bin ich das noch nie gefahren, weil ich keinen Bock habe, morgens um 4 Fahrrad zu fahren. Ich so, Leute, beruhigt euch.
Also 3 Tage am Stück dann wach bleiben ist nicht das Problem, aber morgens um 5 losfahren, oh nee.
Nee, also das nicht. Und dann sind die halt, genau, sind die den ganzen Tag durchgefahren. Dann nachts hat sie mal kurz gepennt. Dann wieder durch. Sie meinte nur heute so irgendwie 40 Kilometer vor Ziel war sie so, boah, eigentlich müsste ich jetzt einen Powernap machen. So, ich müsste jetzt wirklich einen Powernap machen, weil ich bin so fertig. Und dann meinte sie so, ah nee, komm, scheiß drauf, du fährst jetzt einfach durch und dann pennst du entspannt einfach 2 Tage durch. Was dann im Endeffekt ja auch nicht der Fall ist, weil du ja, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept rausgekommen, weil du danach einfach so fertig auch bist, weißt du?
Ich glaube, dass das tatsächlich, das ist so eine Art der Erschöpfung, wo du dann teilweise, du bist einfach zu müde für alles. So, und du kommst auch nicht zur Ruhe wegen der Anstrengung. Das ist auch ein großes Problem bei Rennradfahrern, bei Grand Tour-Fahrern, dass die irgendwann ist die Anstrengung für den Körper so hoch, dass er nicht mehr zur Ruhe kommt und du pennst halt super schlecht. Du wachst ständig auf, der Körper ist einfach so am Limit, dass du halt nicht mehr sagst, oh, ich lege mich jetzt hin und dann schlafe ich 12 Stunden durch und dann geht's mir wieder besser. Deswegen auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher ein Riesenproblem mit Schlafmitteln im Pro-Peloton, ne? weil die gesagt haben, so, ich muss ja morgen wieder aufs Rad, so, ich muss pennen, so, aber wenn die halt nicht einschlafen können, weil die Belastung zu hoch ist, müssen die halt da irgendwie dann ein bisschen nachhelfen mit Schlafmitteln. Ja. Aber es ist witzig, dass du jetzt diesen Kontakt zu Marion hast, weil da schließt sich der Kreis wieder, weil Marion ja vor Jahren, das war 2015 oder 2016, die erste weibliche Fahrerin bei Team Standard damals schon war und mit uns unterwegs war oder wir mit ihr, vor allem halt damals die Retrocrits, ne, die ganzen Fixed-Gear-Kriterien und sowas gefahren. Und es war auch witzig, also lustig, dass sich der Kreis jetzt wieder schließt.
Ja, ja. Und das letzte, und die letzten 15 Kilometer haben die da anscheinend nochmal so ein Biken-Hype-Ding eingebaut. Also sprich, wo du da 15 Kilometer eigentlich dein Fahrrad nur auf dem Rücken irgendwie geschleppt hast. Aber gut, es ist, sie hatte keinen Platten. Es gab keinen Sturz bei ihr, so. Also es war alles. War
gut.
Alles,
keine Mechanicals und irgendwie nichts, nix, keine Defekte. Das ist, ey, ich glaube, also, das ist der größte Abfuck, wenn du dann da irgendwo bist und du hast halt so Sachen und du musst halt irgendwie plötzlich den übelsten MacGyver rauslassen, damit du überhaupt irgendwie weiterkommst und so, weißt du, wie du das im Atlasgebirge hattest, dass das irgendwie mit der DI2 irgendwas nicht geklappt hat, dann irgendwie so, also wo du denkst so, oh, ja, wie löse ich das jetzt? Ich bin in einer scheiß Wüste, so, hier ist nichts. Ich wäre ja völlig aufgeschmissen. Ja. So, bei mir wäre ja völlig vorbei.
Ja.
So, Platten kriege ich noch hin, aber so alles andere, ey, Leute.
Klar, das ist halt
Heli,
auch immer.
Heli.
Ja, genau. Heli, Support bitte, kommen, Koordinaten. Nee, es soll irgendwie auch nicht so heiß gewesen sein wie letztes Jahr, weil letztes Jahr war es ja so geisteskrank heiß.
Da hatte ja, schon das war, glaube ich, ein krasses Problem für viele.
Ja, Paul Voss hat ja da auch irgendwie einen Hitzschlag bekommen. Nachts soll es sehr kalt gewesen sein. Und genau, auf jeden Fall, da wollte ich am Sonntag nach Girona und sie ist dann auch da ab Samstag, Sonntag. Und dann hatten wir uns überlegt, dass wir vielleicht so 2-3 Tage, weil ich muss, glaube ich, Donnerstag, Freitag wieder in Barcelona sein, oder was heißt wieder, Freundin abholen. Und dann hat mir gesagt, ey, komm, dann lass doch irgendwie so 2-3 Tage Bikepacken Richtung Pyrenäen.
Cool. Gut,
sie ist mit ihrem Allroad VRX. Aber gut,
also, die hat sich in Girona ein paar Reifen geben lassen für die Straße.
Gut, ich meine, die hat Terra, nicht Terra Trail, von Conti, wie heißen die denn? Speed Terra oder was weiß ich? Egal. Da kommst du ja auf Tag, man muss ja jetzt nicht mit 50 km/h Bikepacking
machen. Ich würde gerade sagen, gerade Bikepacken ist ja eh, müsst ihr ja eh irgendwie ein bisschen Zeug dabei haben.
Eben,
solange also wollt.
Wir hatten gesagt, wir gehen eh dann in Hotels. So, weißt du, jetzt
das ist doch geil, dass sie nach Badlands direkt wieder ein bisschen Bock auf Bikepacken
haben.
Ich würde halt sagen, so, okay, eine Woche mache ich jetzt einfach gar nichts. Kannst du ein Hotel besuchen, wenn du willst.
Genau, weißt du, einfach entspannt, dass wir da eine entspannte, also gut, wir haben auch noch gar keine Route und so. Und ich habe dem Till mal geschrieben, Till Schwenk, so, hier, was geht, weil ich letztes Jahr bei ihm gepennt habe, so. Denkst du, wir könnten da, könnte ich da 1-2 Tage bei dir pennen, so, könnten wir da bei dir pennen, bist du überhaupt da? Und er hat gemeint, so, er ist nicht da, aber das lässt sich organisieren, er checkt gerade, wo der Schlüssel ist. Und das wäre halt cool, weißt du, dann kann man da den Stuff abgeben und dann fährt man von dort irgendwie, holt man sich 2-3 nette Hotels oder so Herbergen.
Ja, cool.
Dann fährt man dahin, macht sich locker und fährt dann wieder zurück. So, genau, also ja, das ist jetzt so zum Thema Fahrradfahren, was jetzt so bei mir.
Ja, ich war noch nie in Girona. Ich will da unbedingt mal hin. Weil ich,
komm, ist geil, die haben geile Restos.
Ja, der geht auch so gerade so wegen der Restaurants und Cafés und so. Ja. Sieht immer nett aus. Das ist halt so ein bisschen. Ist so ein bisschen, hat sich es gewandelt. Früher war ja so die Profi-Hochburg und jetzt mittlerweile haben ja auch die Influencer-Einzug. Und das ist so eine Mischung aus Profis, die dort trainieren und Influencer, die. Bisschen Radfahren, aber dann vor allem in den Cafés sitzen.
Genau, weil das ist mir dann auch aufgefallen, dass so 2-3 Influencer da alle da unten wohnen. Ja, und dann irgendwie, ich glaube, irgendwie, da gibt es ja auch einen recht guten Airport.
Na, du bist halt dicht an Barcelona dran, ne? Du bist mit dem Zug, bist du in einer Stunde in Barcelona und da hast du den internationalen Flughafen.
Ja, oder Girona hat ja auch einen Flughafen. Also meine Tante ist früher immer nach Girona geflogen, weil das besser angeflogen wurde als Montpellier und Marseille. Und da hast du deswegen
sind viele Engländer. Aber das ist dann ja auch nochmal, ist ja dann auch nochmal 1,5 Stunden weiter nach Barcelona quasi, ist ja dann.
Ja.
Weil wenn du von Deutschland fliegst und du fliegst und du willst nach Girona, ist es, glaube ich, deutlich günstiger, nach Barcelona zu fliegen und dann mit dem Zug einfach hochzufahren.
Ich bin das noch nie angeflogen, ich bin immer nur mit dem Fahrrad hingefahren. Immer nur mit dem Heli gelandet. So. Ja, nee, aber da habe ich mir dann auch gedacht, okay, gut, so, die haben halt da Unis, da sind recht viele Studenten, ja, das war mir auch nicht so bewusst. Und gut, ich meine, klar, du kannst da halt unten, aber gut, du bist dann, denke ich, auch immer, wenn du dann da so im Radsport bist, unterwegs bist, so, weißt du, schon mal vor, ich habe mir auch mal überlegt, okay, jetzt vielleicht nach Girona ziehen oder so, que pasa, was geht ab? Da denke ich mir so, yo, bestimmt geil, auch so vom Wetter, und aber dann hast du halt auch wieder nur die Freaks, so, weißt du, also jetzt nicht negativ sehen,
ja, du
weißt
bist, du? Nee, du bist halt so völlig in der Bubble, du hast halt keine Einflüsse von außen mehr so richtig, ne? Du bist, ja, das dreht sich alles, jedes Gespräch ist nur Radsport und nur das gleiche, Essen, Trinken, Schlafen, Radsport, das ist halt so ein bisschen, das fehlen also gerade auch irgendwie so bei, für Leute wie dich zum Beispiel, glaube ich, da fehlen einfach viele andere Einflüsse, die du ja auch bei dir immer mit vereinst, so. Und die fallen dann halt weg und dann ist halt nur Radsport. Ja. Und es ist dann ja auch irgendwann, das ist, also wir lieben es ja auch, aber es ist halt dann irgendwann, fehlt halt auch nochmal so ein bisschen ein anderes Gewürz in der Suppe.
Voll, voll, voll. Aber gut, ich meine, das ist hier um die Ecke, da fährst du hin und es ist halt echt gut. Wie gesagt, ich war jetzt erst auch nur einmal 3 Tage. Ich kann jetzt nicht sagen, hier, pass auf, ich fahre jetzt seit 5 Jahren, 2-mal im Jahr für 2 Wochen da runter. Aber es ist halt schon witzig, weil du läufst ja durch die Gegend und alle so, ey, Gude, was geht? Und Kaffee und...
Ja, die Colonia Kids, die machen ja jetzt seit einer Weile ihr Trainingslager immer da im Februar. Und die meinen auch, das ist super geil. Also es ist halt, also ich glaube gerade so für, also was mir echt gut vorstellen könnte, ist so zum Überwintern und sowas, ne? So wie Mallorca einfach, es ist halt total geil. Und die sind da im Trainingslager immer unterwegs und haben da, die sind ja so gestörte, ne? Also diese Kriteriumsspezialisten und halt gestörte Kurvenfahrer und Rennfahrer. Und die haben da letztens, es gibt auch diesen Els Angels, diesen einen berühmten Anstieg, wo alle Profis immer ihre FDP-Tests fahren und so weiter und so fort. Und da, klassisch, nicht auf dem Anstieg angegriffen, sondern auf der Abfahrt. Und ich glaube, dass Nolli, Christian Noll von den Kids, ich glaube, den Komm auf der Abfahrt da geholt hat, wo einfach alle Profis immer fahren. Als irgendwie mit der Kreissäge da eine gestörte Zeit irgendwie in den Asphalt gebrannt hat. Oder entweder Komm oder Zweiter, also wirklich richtig gestört. Es war irgendwie, Lennart war, glaube ich, hinten dran noch und meinte auch, okay, es war schon fast zu krass. Aber die sind geil. Also wer den ersten Schritt aufs Rad schon gemacht hat, so wie meine Freundin jetzt, und dann richtig Radfahren lernen will, der kann sich da gerne was beim Team Colonia Kids abgucken. Richtig Überleitungskönig jetzt, wo wir auch schon mal dabei sind, denn wo kann man sich das angucken? Jetzt ist es nämlich, ich habe es ja schon letztes Mal erwähnt, jetzt ist es raus, das Rennen am 2.10. in Köln heißt Rival Crit von den Colonia Kids. Ihr könnt euch alle Infos holen auf KidsCrit bei Instagram, also @KidsCrit, KidsCrit. Da gibt es alle Infos. Die Anmeldung ist auch offen auf Radnet, findet ihr da. Da findet ihr auch alle Kategorien, für die ihr euch anmelden könnt und so weiter und so fort. Geiles Rahmenprogramm, coole Partner und Sponsoren. Wir werden mit Standard da auch vertreten sein. Super, wird ein geiles Event. Wir hoffen auf Sonne und dann wird es einfach richtig geil. Schön nochmal zum Saisonabschluss richtig, richtig ins Kriterium reindrücken. Und vor allem richtig praktisch, am Tag darauf ist Düren. Für alle, die eh da in der Gegend sind, die können schön am Samstag am 2., weiß ich gar nicht genau, das ist wahrscheinlich Samstag, das Rival Crit fahren und dann am Tag danach weiter nach Düren und sich direkt in der Neutralisation abhängen lassen. Kennst du die Geschichten von Düren?
Nee, warte mal ganz kurz, im Köder sein, dass man die Fresse halten soll. Warte mal ganz kurz, ins Bett die ganze Zeit.
Julian gewöhnt sich schon mal dran, wie es ist mit Hund, weil der Hund jetzt gerade irgendwie kleine Aufregung im Hintergrund hat. Ist wahrscheinlich irgendwas falsch gewesen. Hat das Fleisch im Essen gefehlt oder so. Aber vielleicht ist er wieder da und dann geht's hier weiter und ich höre sie auch schon nicht mehr, die kleine Nola. So. Da kommt er schon wieder. Julie, was geht ab?
So, jetzt bin ich wieder da.
Gab's Unzufriedenheit bei Nola.
Weiter geht's. 2. Weiter geht's. Oktober.
2.10. Müsste ein Samstag sein, ne?
Ist ein Sonntag. Ich habe gerade geguckt. Ist ein Sonntag.
Sonntag ist dann... Achso, nee, 3.10. Ja klar, ist ja Feiertag. 3.10. Montag ist dann Düren. So.
Stimmt, das Geile, Tag der Deutschen Einheit.
Ja, das Geile an Düren ist, da ist die... Ich bin tatsächlich selber noch nie gefahren, ich kenne nur die Heldensagen um Düren. Da ist halt der neutralisierte Bereich, ist ein Straßenrennen, neutralisierter Bereich am Anfang, der aber halt einen fiesen Anstieg drin hat. Das heißt aber, du fährst eigentlich hinter dem Führungsfahrzeug. Das Führungsfahrzeug fährt aber oft so schnell, also schnell im Verhältnis halt irgendwie so 28, 30 oder so, weil es halt einfach eine normale Straße ist und wenn du im Auto sitzt, merkst du es nicht so krass, dass halt voll oft Leute oder große Mengen an Fahrern und Fahrerinnen einfach in der Neutralisation schon abgekoppelt werden an dem Anstieg, weil es zu schnell ist und dann geht's Rennen los und die sind schon gar nicht mehr dabei. Das ist auch bitter. Aber das ist das Schöne am Kriterium, du kassierst eine Runde und kannst trotzdem noch weiterfahren zum Üben und das ist auch tatsächlich, solltet ihr immer machen, wenn ihr anfangt Rennen zu fahren und ihr fallt aus dem Feld raus, einfach schön eine Runde tauchen gehen, ist dann für die Wertung zwar egal, aber dann gibt es wenigstens schön Übungen, dann einfach, wenn das Feld wieder kommt, wieder rein und wieder probieren mitzufahren und einfach ja, Rennpraxis kriegen, weil anders geht es nicht. Und wenn man sich die Härte dann holt, auch wenn man irgendwie mal eine Runde oder zwei tauchen gegangen ist, dann wird es im nächsten Rennen auf jeden Fall besser, weil wenn du fährst Rennen, fliegst in der vierten Runde, kannst du nicht mehr mit, weil du plötzlich merkst, okay, es ging zu schnell los, ich bin völlig im roten Bereich, steigst du aus, dann hast du davon einfach gar nichts gehabt, außer schlechte Laune und einen kleinen Knick im Ego. Ja. Aber wenn du einfach sagst, ja egal, okay, komm, dann haken wir das ab, das ist jetzt hier kein Ergebnisrennen für mich, sondern einfach Training, dann einfach eine Runde sacken lassen und dann nächstes Mal wieder einsteigen in die nächste Runde, sollte man natürlich auch, falls die Kommissäre es nicht mitkriegen, sollte man das natürlich auch fairerweise immer ansagen, falls man doch im Ergebnis auftaucht oder sowas. Aber auf jeden Fall die Übung mitnehmen. Das ist ganz wichtig.
Rennkilometer ist Rennkilometer.
Eben. Egal, ob überrundet oder nicht.
Eben. Okay, genau. Also da ist es am 2.
Am 2.10.
Genau. NRW Represent.
Genau, Anmeldung ganz normal, klassisch über Radnet und auch die Website sollte auch demnächst online sein. Vielleicht ist es auch schon, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich sogar.
Wie heißt es, genau. Rival Crit?
Rival Crit, aber einfach auf Instagram folgen, Kids Crit. Oh. KIDSCRIT.
Ist es von Wahoo gesponsert?
Wahoo ist für das, genau, das soll eine Serie werden und dieser Teil quasi, der jetzt in Köln das erste Rennen ist, das ist von Wahoo gesponsert.
Perfekt.
Genau.
Wahoo Rival. Okay, geil. Ja, ich bin ja der Dings. Ich muss mir noch die Nachricht vom Bastian anhören. Der hat mir vor drei Tagen eine Nachricht, eine Voice Message, kam noch nicht die dazu anzuholen, weil ich noch so viele Voice Message offen habe. Und da geht's wegen dieser Moderation. Und ich habe ihm auch gesagt, ich hätte Bock mit dem das zu machen, die Moderation. Er hat auch Bock mit mir das zu machen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich am 2. schon in Deutschland überhaupt bin, weißt du? Und das zum Thema, weil ich ja noch, nachdem ich in Barcelona bin am 15., 17., 18. sind wir auf dem Rave eingeladen, da freue ich mich drauf. Und danach wollte ich mit meiner Freundin, wollten ja diese 4-5 Tage Hüttenwanderung in den Pyrenäen machen. So, wo ich, das ist schon seit 2 Jahren, 3 Jahren, mich richtig drauf freue, das zu machen. Also wirklich von Hütte zu Hütte.
Ja, geil.
Und es ist dann so um den 20. Ich hoffe, das Wetter ist stabil. So. Also wir hatten es letztes Jahr auch im September gemacht. Es war saugeil, das Wetter. Aber du weißt du, so auf 2.000-3.000 Meter, dann regnet es nicht, da ist da gleich Schneesturm. Aber gut, ich bin gut ausgestattet, ich habe alles dabei. Aber genau, da muss ich halt gucken, wann ich dann halt wiederkomme. Nicht, dass wir da oben stecken bleiben. Und dann Mitte Oktober
steigen wir auf. Falls du es einrichten kannst, würde sich das, glaube ich, auf jeden Fall lohnen. Ich glaube, es ist ein geiles Event, vor allem auch so einfach modern, ne? Einfach nicht so irgendwie Radrennen, wie man es so kennt. Also das sage ich jetzt einfach nur, weil ich davon ausgehe, dass die Kids das so machen, wie sie es selber auch geil finden. Ja. Und das haben sie ja auch gesagt. Und dann hast du da echt ein richtig schönes Radrennen in Köln, mit Blick irgendwie auf den Rhein oder auf jeden Fall in Rheinnähe, das ist auf jeden Fall richtig gut. Auch so Streckeninfos und sowas kommen dann auch alle bei Instagram @kidscrit folgen und vor allem mitfahren. Und wer nicht mitfahren kann, weil er nicht kann, trotzdem hingehen und Bierchen trinken und Rennwurst essen oder was es da für geiles Catering dann gibt.
Genau, genau, Rivalcrit, genau, das habe ich hier, genau, da habe ich mich auch geguckt, habe schon gedacht, warum nehmen die auch wieder so ein Neongelb wie bei 8000 Watt. Ist nicht derselbe Farbton, aber ähnlich. Aber genau, das habe ich auch nämlich gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Die machen noch, das gibt es ja noch, das Rival Cross.
Ja gut, das hat aber damit nichts zu tun. Das ist ja jetzt nur dadurch, dass das Wahoo als Partner eingestiegen ist, die Namensgebung. Aber das Wichtige ist ja die Organisation, nämlich die Colonia Kids, also das Rennteam Colonia Kids und Scuderia Südstadt als Verein dahinter. Genau, das ist unsere absolute Rennempfehlung für den Saisonabschluss. Nochmal richtig, noch richtig schön Kante geben.
Ja, brutal, und geht's mal ab.
Und Julie, wir sind schon wieder bei Stunde 18. Und du musst los zu deinen Getränken. Ich muss tatsächlich auch noch los zu Getränken.
Genau, was geht bei dir? Was ist? Ich habe kurz gestern mit Berlin telefoniert. Die meinten, das ist so sau schwül und alles. Geht's wieder so?
Ja. Na, es war sehr schwül und heute wusste man dann auch warum, nämlich weil es halt übertrieben regnet. Okay. Schon den ganzen Tag. Aber irgendwie auch ganz cool.
Tut auch gut,
ja. Soll jetzt irgendwie, glaube ich, das ganze Wochenende regnen, aber dadurch, dass ich den Hund hole, hatte ich eh nicht vor, Rad zu fahren. Das wird dann wieder nächste Woche Thema für mich.
Okay. Brennt der Brocken noch? Der hat doch gebrannt.
Der Brocken?
Der Brocken, oder brennt der immer noch? Doch, weil da haben die doch auch. Wirklich? Doch. Letzte Woche hat der
Brocken. Haben die aus dem Grunewald die Bomben auf den Brocken geworfen, oder?
Ja, mäßig. Nee, der Brocken hat gebrannt, ich glaube schon eine Woche, und die haben sogar zwei Flugzeuge aus Italien zum Löschen eingeordnet. Ach, krass,
nee, habe ich gar nicht.
Deswegen wollte ich mal warten, ich gucke gerade mal, ob der noch brennt, weil wir gesagt haben, wir fahren in den Harz und das können wir jetzt eher eigentlich in der Lüneburger Heide machen, weil das sieht bestimmt dann genauso aus, nur mit Bergen.
Na, im Harz-Thema müssen wir auf jeden Fall dann im Oktober machen, wenn du wieder da bist, weil sonst wird es November, dann wird das Wetter instabil und dann müssen wir mal schauen.
Brennt noch.
Brennpunkt Harz.
500 Feuerwehrleute noch am Start.
Das ist ja ätzend, ey. Naja, es ist halt diese Wetterscheiße, Klimascheiße. Ja. Naja, haben wir einen super Abschluss gefunden. der Harz brennt noch.
Der Harz brennt.
Machen wir einfach mal einen Deckel drauf, oder?
Genau, Bene.
Sehr schön, wieder mit dir zu quatschen. Ich wäre jetzt tatsächlich auch gerne einfach bei dir, weil ich erstens gerne mit auf deine Getränkeveranstaltung kommen würde und zweitens dann auch mit dir gerne nach Girona fahren würde. Ah, es ist sehr weit. Ich würde gerne mit dir Rad fahren und ich würde gerne nach Girona. Ich weiß nicht, ob ich es kombinieren würde.
Ja, machen wir das nächstes Jahr im
8000 Watt Bootcamp.
Genau, nächstes Jahr wollte ich das wieder in Angriff nehmen. Ich hatte ja mal eins vor zwei Jahren, drei Jahren hier gemacht mit den Jungs vom VC, das war geil. Und nächstes Jahr will ich aber so einen Mix machen, Frankfurt und Berlin.
Ja, ist geil, das wäre cool.
Und
ja gut, dann müssen wir
will ich noch mit dem Topshot aus München.
Ja, ist doch geil. Dann machen wir uns da eine coole Crew zusammen. Und aber erstmal müssen wir den Harz zu zweit machen und dann machen wir große Tour, großes Trainingslager in Südfrankreich. Und bis dahin checkst du schon mal die Routen aus.
So wird's gemacht.
Viel Spaß, guten Durst und wir hören uns nächste Woche.
Liebe Grüße nach Berlin, ja?
Bis dann.
Bene.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.